Bits und so.
Mit dem Metzl, wunderschönen Abend, außerdem war vom iPhone-Blog Alex Eumer.
Guten Morgen.
Und Bastian Schlingwäufler.
Guten Morgen.
Abend. Zeit. Was ist Zeit?
Ja, alles egal.
Was ist überhaupt hier los? Weil wir haben in einer Woche den iPhone-Event. Jetzt, wie war das Motto? Awe-Dropping. Mhm. Oder doch nur so, Awe-Dropping.
Awe-Dropping. Ja.
Also Future-Bound war es nicht, aber ja, mal gucken. Es ist jetzt, ich sehe neue Höhlengerüchte, die waren ja immer irgendwie nett, neue Höhlengerüchte. Es gibt die das gleiche Design, was wir bei den Tech-Woven gesehen haben, gibt es jetzt noch in durchsichtig. Also das sieht mir jetzt relativ überzeugend aus. Zum einen, dass das Telefon die Nummer 17 bekommt und nicht 26 und ja, dass das so aussieht, wie es halt jetzt aussehen wird. Das ist alles nicht so wahnsinnig spannend diesmal eigentlich. Eigentlich ist iPhone das Langweiligste bei der ganzen Geschichte für dieses Jahr. Wir haben auch gesagt, so jetzt, wenn du irgendein halbwegs funktionierendes Telefon hast, kannst du auch dieses Jahr wahrscheinlich sehr gut aussitzen, außer sie haben so das totale Ass im Ärmel. Aber so wie da gerade die Bude brennt mit allem anderen, eigentlich nicht.
Nee, ich glaube, also Ass im Ärmel, das wäre irgendwo rausgepurzelt, weil wir sprechen ja über kleinste Details bei den iPhones schon. Und ich glaube, wenn da was Großes käme, dann hätten wir davon gehört. Trotzdem, nichtsdestotrotz, iPhones ist ja immer eine große Nummer. Und dieses Jahr wird halt spannend, weil eines Air-Modell sich dazwischen schleicht. Und wenn es wirklich so ist, wie die Gerüchte sagen, dass das sich auf die mittlere Preisstufe legt, ist es wird's interessant, weil es bringt einen so wahrscheinlich in die Bredouille, dass man das sehr attraktiv findet wahrscheinlich. Aber diese Kompromisse, je nachdem, wie sie ausfallen, vielleicht doch nicht eingehen möchte. Und das würde, also die Pro-Modelle, wenn es wirklich irgendwo so, wir haben das ja oft in der Vergangenheit gesehen, wenn es so die letzte Generation von so einem Hardware-Design war, die war immer sehr gut. Die waren sehr, sehr gut. Und dann, wenn du was neu anfängst, dann hat das erstmal so ein paar Kinderkrankheiten und geht Kompromisse ein. Das heißt also, die Pro-Modelle könnten einfach sehr solide werden. Das letzte Jahr fand ich schon sehr solide mit den Pro-Modellen, muss ich ernsthaft sagen. Also das 16er sticht immer noch heraus als eins der als der Modelle für mich, das einfach überzeugt hat, so auf ganzer Linie. Das hat keine Querelen bei mir gemacht und begeisterte. Und es wird spannend, weil das eher sicherlich attraktiv ist. Also dünnes Gerät, wenn du es anfasst im Laden, wenn du es anschaust im Vergleich mit den anderen. Es ist sicherlich einfach ist ein interessanter neuer Schritt, den sie da eingehen. Und es ist halt einer der ersten Schritte. Deswegen gebe ich dir schon recht. Also wenn du ein funktionierendes 16er hast, dann bin ich sehr davon überzeugt, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich einfach auch sagen können, ja klar, also bist du auch zufrieden damit. Nächstes Jahr wird dann nochmal die Wahl spannend, wenn du dann irgendwelche Klappgeräte hast etc.
Ich frage mich weiterhin so, was ist denn der goldene Pfad über die Modelle? Was wäre denn jeweils das Beste gewesen, ja, wenn du die minimale Anzahl an Telefonen hättest kaufen wollen und wie lange hättest du die jeweils benutzen wollen, bis du dann den nächsten Meilenstein irgendwie hast? Also wahrscheinlich haben wir alles schon mal besprochen, aber so wahrscheinlich war halt so ein iPhone 10, war halt so ein was Großes, ja, Neues und da wärst du vielleicht gern dabei gewesen. Das erste Retina-Phone mit dem iPhone 4, da wärst du vielleicht gern dabei gewesen, weil das was anderes war. Vielleicht hättest du auch lieber aufs 4S gewartet, weil mit dem konntest du dann wieder telefonieren.
Ja. das meinte ich. Also mit so Umschwüngen kommt dann auch immer, also die darauffolgende Generation ist eigentlich die solidere. Ich meine, jedes iPhone, ich meine, manche mehr, manche weniger haben schon so Features gebracht, wo du sagen könntest, okay, das war schon echt ein gutes Modell. Und dann kommen natürlich die eigenen Vorlieben kommen dann immer sehr zum Tragen. Also wenn du diese iPhone-Mini-Leute, die höre ich halt immer noch, weißt du, nach ihrer Gerätegröße schreien. Und genauso iPhone 11 war auch relativ besonders, weil das
bestes Telefon,
nicht weiterhin. Nicht wahr, was sie hat.
Ich hab's immer griffbereit.
Zugehört. Nee, und deswegen, also, die hatten schon alle ihre Vorzüge und letztendlich, ja, also, wir müssen uns immer wieder klar machen, die meisten Leute gehen nicht mit 1.000 Euro in Apple Store und sagen, ich hätte gern dieses iPhone, sondern
mit
die 2000. Sind auch... noch sind's 1.000, also, wir sind auch nicht im nächsten, naja,
vielleicht.
Ja, du hast schon recht. Man langt schon drüber. Ja. Aber die meisten Leute sind auf Verträge angewiesen, auf Verlängerung von Firmen beispielsweise auch. Hier so, gerade heute Morgen drüber gesprochen, also wenn du Firmentelefone hast und dann das neue gestellt bekommst etc., dann ist es ja auch immer so zwei, drei Generationen oft hinterher. Also zumindest ist es hier so, dass das, ich mit ein paar Leuten gesprochen habe, die haben gesagt, ja, die kriegen schon die iPhones, aber halt immer drei Generationen hinterher. Oder zwei, okay, zum Beispiel. Und das ist natürlich auch, dann bist du jetzt bei einem von 14 oder so, kannst du vielleicht aussuchen und so weiter. Das ist, ich meine, klar, wenn du es umsonst bekommst, von der Firma gestellt etc., dann vielleicht kann man dann auch
schon auch gut.
Ne? Kann man, weißt du, kannst du weniger sagen dagegen. Ja. Die Policy ist halt oft, so ist mein Eindruck zumindest, dass nicht die neuesten Modelle, die ab Herbst verfügbar sind, auch dann direkt für die Mitarbeiter ausgewählt werden dürfen.
Timo, ich habe gehört, du hast auch ein Firmentelefon bekommen.
Ich habe hier so ein iPhone Mini. Es ist wirklich winzig, winzig klein.
Es ist so lustig, aber wie es aussieht.
Ich habe riesige Hände bekommen. Wir haben damals noch einen Witz gemacht über dieses Handmodel vom iPhone Classic, weil das auf der Website so ausgesehen hat. Das iPhone 4 und 4S, das war schon auch winzig, winzig klein vergleichsweise. Und das, also dieses hier, das ich jetzt da habe, das wiegt insbesondere total wenig. Das hat einen kleinen Mod bekommen. Das hat sich selber gemoddet. Das habe ich in einer Kiste mit Telefonen gefunden und es war so ein bisschen dick in der Mitte.
Ja.
Also Spicy Pillows innen drin. Der Akku hat sich aufgepustet. Und es hat halt die Rückseite quasi komplett aufgehebelt. Das hat nur noch unten an den Schrauben gehalten. Und das habe ich dann halt aufgemacht und den Akku entsorgt. Und jetzt ist das ohne Akku und dadurch noch ein bisschen leichter. Liegt auch so ein bisschen schief in der Hand, weil der Mittelpunkt von dem Gewicht nicht mehr da ist, wo er hingehört. Aber das war schon ein wundervolles und tolles Gerät und so winzig klein. Ich meine, der Bildschirm, der ist ja ein Drittel so groß wie vom 16 Pro Max. Ja? Also das hatte schon auch was. Also ich sehe den Punkt, dass vielleicht ist ja, aber das ist auch nur eine Frage mit dem Foldable. Was ist denn die richtige Größe für das Foldable, wenn es zu ist? Ist das die Mini-Größe oder ist das so eine normale jetzt iPhone 16-Größe und dann das Doppelte davon?
Ist eine ernsthaft gute Frage. Mich würde halt sehr interessieren, was für Software darauf läuft. Also von den Dimensionen, die bestimmen ja auch so ein bisschen die Software, die sie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es iOS draußen auf dem Display läuft und iPadOS drinnen auf dem Gerät. Wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, zwei iOS-Apps nebeneinander Schulterzucken. Deswegen, also, das beeinträchtigt ja so ein bisschen, aber das spielt zumindest da rein. Also, ich glaube nicht, dass du wie auf den Android-Geräten, dass du da so flexible Fenstergrößen einstellen könntest und trotzdem bei iOS bleibst. Also, das wäre, das würde mich stark wundern, weil du hast ja da so ein Betriebssystem für Tablets liegen, die, oder für größere Touch-Displays liegen, die funktionieren würde. Und deswegen, ich glaube schon, dass das ein großer Aspekt ist, dieses Gerät auch zu designen, weil die, glaube ich, diese Telefon-Apps laufen haben müssen in ihren Dimensionen. Die sind ja auch nicht eine Dimension, ja. Also, wie du gezeigt hast, also dieses iPhone war ja kein Mini-Telefon, was du gezeigt hast, sondern es war ein sehr altes iPhone mit einem kleineren Display. Und Apps müssen halt auf verschiedenen Displaygrößen laufen. Und deswegen, die sind aber nicht so frei wählbar wie jetzt bei iPadOS 26, insbesondere bei iPadOS 26.
Ich frage mich auch immer noch, was passiert wäre, wenn Apple 2007 mit der Pro Max Größe einfach gleich angekommen wäre. So, grüßt
das
euch.
Das wäre hilarious gewesen. Alle Leute hätten gesagt, ihr habt den Verstand verloren. Erinnert euch sicher an die Fablet-Witze von damals. Ja. Leute, die halt 7 Zoll Geräte hatten. Was hat so ein Pro Max jetzt?
Ja, 6, irgendwas, ne?
Genau, also nicht weit entfernt, aber die halt so 7 Zoll Tablets hatten, mit denen man auch telefonieren konnte und es war lustig. Alter, haben wir gelacht, jeden Tag. Und es ist einfach normal.
Vor allen Dingen hat Apple Werbespots gedreht mit dem iPhone 5. Mein Finger reicht von hier bis da. Deswegen ist die Displaygröße vom iPhone von hier bis da. Und dann haben sie 5S gebracht und gestrauchelt, weil alle die großen Telefone gebracht haben. Und dann haben sie gesagt, iPhone 6, alles ist vergessen. Finger reichen über ganze Displaybreiten und kannst auch zwei Hände bemühen.
Aber selbst da haben sie ja nicht aufgehört. Ich habe ja hier noch das rein zufällig auch griffbereit, das 6S Plus. Das ist ja auch klein und dünn vergleichsweise. Das hat zwar jetzt so, das ist ja kleiner als das 16 Pro Max. Das ist ja ein deutliches Stück noch kleiner als das 16 Pro Max. Und also das 6S Plus, das war aber auch ein bisschen auch biegeanfällig und sowas. Also schon interessant, wo sie da die richtigen oder falschen Größen finden. Und Chat sagt auch, wie ist denn das jetzt, weil die Gerüchte für das Foldable, die stehen ja jetzt sehr deutlich am Horizont.
Für nächstes Jahr, ne?
Für 26. Weil wir haben jetzt alles 26, aber wir haben noch nicht 2026.
Siehst du, so merke ich es mir auch demnächst, ja. Also einfach Jahreszahlen nach iOS-Nummern merken, das ist das Clevere.
Nee, aber die Frage ist, ob jetzt Leute deswegen, die jetzt darauf warten, so Osborne-Effekt-mäßig, ob die jetzt dieses Jahr noch extra mehr aussitzen und das iPhone 13, 14, 15, das sie vielleicht noch haben, noch ein Jahr länger behalten, weil sie dann auch nächstes Jahr auf das Foldable warten. Das heißt, dass deswegen vielleicht auch die 17er Verkaufszahlen niedriger einsteigen könnten, weil das halt sehr nah dran ist an den letzten paar Modellen. Und viele Leute haben diese letzten paar Modelle, die auch echt noch okay funktionieren. Und es gibt ja keinen Grund, jetzt wegen Apple Intelligence zu upgraden, weil es gibt keine Apple Intelligence. Ja? Und dass halt das große Zugpferd, was jetzt irgendwie am Horizont steht, das ist das Foldable nächstes Jahr. Und dass halt Leute deswegen noch ein Jahr ihr altes Telefon weiter quälen, egal wie zerkratzt das ist.
Ja, ich meine, ich glaube, diese externen Faktoren, die spielen echt eine große Rolle, die man einfach unterschätzt. So irgendwie, ich glaube, selten stehen Leute vor der Entscheidung, ich habe hier so ein funktionierendes Telefon, das ist 2 Jahre alt, ich will mir jetzt aber was Neues kaufen. Ich meine, das ist ja auch so ein externer Faktor, kannst du mehr oder weniger die Argumentation verbiegen. So, ich will jetzt ein neues Telefon haben, wo ja auch nichts gegen zu sagen ist. Ich glaube trotzdem, dass viele Leute auch diese Kaufentscheidung einfach fällen, weil kaputt oder Akku hält nicht mehr und Akkutausch wäre zu umständlich oder ich habe jemanden in der Familie, an den ich es weitergeben kann. Das sind alles so Faktoren, glaube ich, die da einwirken. Und Apple wird sicherlich die Fahrwasser navigieren können, auch solche Anreize zu setzen. Ich meine, neue Farben sind immer spannend. Die Rückseite sieht definitiv anders aus als bei den letzten Geräten. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass das immer verkaufsfördernd war, wenn das Telefon anders aussah, wenn es auch nur minimal anders aussah, wenn eine Farbe dazu kam, etc. Das ist nicht, und dieses Jahr muss man ernsthaft sagen, das Air ist ja nun mal ernsthaft ein ganz anderes Telefon oder wird ein ganz anderes Telefon. Deswegen, also ich bin da glücklich, kein Analyst zu sein, der irgendwelche Sachen abschätzen muss. Ich schaue mir jetzt einfach nur bequem mit verschränkten Armen aus der Ferne an, was die verkaufen und was sie nicht verkaufen. Also mich interessiert da die Technik-Specs und wie viele Abstriche werden gemacht, weil das ja nicht, also das Air wird sicherlich ein zukunftsweisendes Gerät werden, was die Größe angeht. Eventuell verbauen sie eigenes Modem da. Da gibt es viele Aspekte, die man sicherlich begutachten kann. Und wie es halt ins Line-Up passt. Und wenn sie wirklich diese Preismarke treffen sollten, die vielleicht für viele Leute funktioniert, die so, also es wird ja voraussichtlich wird es nicht das teuerste iPhone. Und das ist ja allein schon so ein psychologischer Effekt, wo du sagen kannst, okay, das ist nicht das teuerste, ich muss nicht das teuerste kaufen, um dieses neue Gerät zu haben. dieses Jahr fällt es mir echt schwer, da definitiv Aussagen zu treffen, wo das hinlaufen könnte, die Geschichte.
Sind vielleicht für dieses Jahr, für diesen Event jetzt, also für den Event ist die Frage, machen sie wieder ein vorproduziertes Video oder ein Live-Event? Ich würde sagen, alles wie bisher, jetzt die letzten Jahre, vorproduziertes Video. Ja. Und ich glaube, wahrscheinlich bleiben sie für die wichtigen großen Sachen, also jetzt vor allem für den iPhone-Event und für die WWDC, bleiben sie wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile bei den Videos, würde ich jetzt vermuten. Aber schauen uns das an und dann sehen wir das auch. Die Frage ist jetzt mit den Zubehörteilen, was da so an Neuigkeiten kommt. Und hatten wir schon mal drüber geredet mit AirPods, wenn die besser klingen und besseres Noise-Canceling haben und besseren Bluetooth und alles, okay, nice, nehme ich gerne alles. Ob das Case jetzt irgendwie einen Knopf hat oder nicht, auch egal, alles mehr oder weniger gleich. Die Frage ist, ob sonst noch irgendwas an den AirPods dran ist, nämlich dieser Pulssensor. Den haben sie schon in den Beats gebracht und der war dort Quatsch bis nutzlos und sieht albern aus. Also das ist eine große Frage, ob sie das wirklich dort reinpacken, ob sie das vielleicht auch bei den AirPods Pro in so ein Billigmodell mit und ein teures Modell ohne, andersrum, einbauen. Meinst du, dass das, weil wenn du in diesem Apple-Ding sowieso schon lebst und da Sport machst, dann hast du doch die Watch, dann hast du deinen Puls, dann ist gut.
Ich meine, rein theoretisch könnte der Puls exakter sein im Ohr, wenn denn der Sensor gut ist und das Placement gut ist, was sie offensichtlich bei den Beats nicht hinbekommen haben. Und dann stellt sich wirklich die Frage, warum solltest du das machen, wenn du denn den Puls sowieso im Arm hast? Und der ist ja nicht schlecht. Also es ist ja nicht so, als wäre würde dir der Apple Watch Herzfrequenzsensor irgendwie durch besonders üble Leistung hervorstechen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr ordentliches Ding, was da verbaut ist.
Und also nochmal, ich sehe es nicht. Weil uns gleich wieder Sanitäter schreiben werden. Wir verhindern Herzfrequenz und Puls austauschbar. Ist es nicht, aber.
Ja, ja. Genau, ja. Richtig.
Das sei entschuldigt.
Ja.
Ich meine, also es gibt, glaube ich, sicherlich, also die AirPods-Fraktion ist sicherlich auch noch eine größere als Apple-Kundschaft, weil das schon sehr populäre Kopfhörer sind. Apple könnte halt mehr machen mit diesen Gesundheitsdaten, die da abfallen könnten. Ja, also ich meine, sie müssen es, glaube ich, nicht gleich als medizinisch irgendwie komplett, aber sie könnten zum Beispiel echt sowas machen. Sie könnten darstellen, dass du, weiß ich, krank werden würdest, indem du Temperatur irgendwie misst und lustige Berechnungen anstellst. Also wie das medizinisch zu validieren ist etc., das sei mal dahingestellt. Aber sie haben sich ja in der Vergangenheit auch getraut, einfach so das halt nicht komplett durchzuzertifizieren und zu sagen einfach so, ja, das ist so ein Wert, der taucht da auf und der kann dir was sagen. Und ich meine, also Temperatursensor da drinne, es gäbe schon Anwendungsfälle dafür, die über die iPhone-Kundschaft hinaus, glaube ich, auch Gefallen finden würden. Wenn das halt, wie Basti sagt, richtig, wenn das irgendwie zuverlässig funktioniert, auch wenn das nicht komplett durchzertifiziert ist.
Aber jetzt so normaler Watch-User trägt wahrscheinlich die Watch den ganzen Tag. Vielleicht sogar die ganze Nacht. Und ja, viele von den Messungen sind halt auch darauf ausgelegt, dass sie über den ganzen Tag messen und dass sie nachts beim Schlafen messen, weil du da dich weniger bewegst und da weniger Noise in die Messung reinkommt und sowas. Selbst ein starker AirPods-User hat die ja nicht 24/7 in den Ohren. Also behaupte ich jetzt mal.
Ja, glaube ich auch. Also ich meine, die Temperaturmessung kannst du natürlich dann trotzdem halbwegs regelmäßig machen, aber ich weiß nicht, würden sich jetzt Leute, wenn sie sagen, oh, ich möchte mal Fieber messen, dann setzen sie sich AirPods in die Ohren, statt ein Thermometer zu nehmen? Also, ich meine, das sagt jetzt derjenige, der ein Smartphone hat, das ein Thermometer eingebaut hat und der ernsthaft mit diesem Smartphone Fieber misst. Also von daher.
Naja, habt ihr die Einladung gesehen, den Apple-Event? Ja, das Bild ist ja wohl eindeutig so ein, nee, das ist das falsche Bild, so ein Dingens, weißt du? So ein Thermobild. So ein falschfarben Infrarotbild ist das doch, der Apfel ja, diesmal.
Ja, mit so gelb. Ja, es ist definitiv Infrarot, ja, irgendwas. Also ich glaube schon, also einfache Temperaturmessung, selbst wenn das nicht über den ganzen Tag ist, kannst du ja, da kannst du ja was rauslesen. Ich meine, so zukünftige Patente, die sprechen immer noch von Display auch auf dem AirPod Case. Ich glaube nicht, dass es für dieses Jahr in den Karten steht oder für dieses Modell. Aber das Gerät so ein bisschen zu entkoppeln, beziehungsweise noch attraktiver zu machen, weil vom iPhone entkoppeln, da hat Apple kein Interesse dran. Aber ich meine, das sind natürlich so, ich meine, das Touch-Display auf dem AirPod-Case ist halt eine Fantasievorstellung von vor vielen Jahren schon. Aber es gibt Patente. Es gibt Patente dazu und ich meine, diese AirPod-Reihe, die ist einfach extrem gewinnbringend für Apple, aber auch extrem beeindruckend, muss man ernsthaft sagen. Und das sind einfach gute Kopfhörer.
Also die Totally Wireless-Kopfhörer mit Display, Touch-Display im Case, das haben ja schon andere versucht und sind gegen die Wand gefahren. Fairerweise sind das alles nicht Apple gewesen. Aber da waren halt auch immer die Stories außenrum dünn, wo du halt sagst, okay, warum brauchen wir das? Ja, weil du dann Punkt, Punkt, Punkt und dann stand irgendwo Profit. Also weil die Story war nie eine gute und da bin ich sehr darauf gespannt, was sollte das passieren, was die Story ist, die uns Apple erzählt, warum wir das haben wollen.
Weil ich weiß was. Nämlich dieses Display da drauf, das macht totalen Alarm, wenn da nur ein AirPod drinsteckt und lädt. Wenn der zweite da mit 1% drin hängt und keinen richtigen Kontakt hat, dann flasht dieses Display außen und macht einen Alarm, so Blaulicht und alles und Sirenen, dass du
das
nicht...
Das wäre smart.
Oder sie verbessern den Kontakt, dass der nicht da drin steckt.
Quatsch. Völliger Unsinn.
Ja, das passiert leider immer noch. Und das andere Ding mit den AirPods ist halt, was jetzt nicht für dieses Jahr, aber irgendwann vielleicht angedacht ist, in einer Kameras reinzupacken. Und da wäre ich dann schon auch interessiert, wie das funktionieren soll. Zum einen vom Strom her. Die Kameras, die müssten ja zum einen brauchen Strom, um zu funktionieren. Die brauchen aber auch sehr viel Strom, um dann dieses Bild ins iPhone rüber zu schicken. Und zweitens, jetzt so unter einem modischen Aspekt, wir haben uns alle an die weißen Stöpsel in den Ohren gewöhnt. Da werden ja zwei Kameras rausgucken.
Ja, die zwei Stöpsel müssen doch nur ein bisschen nach vorne gehen. Und dann hast du zwei so kleine Elefantenröslichen im Ohr, die nach vorne gucken. Mir ist noch unklar, warum wir das
wollen. Ja, danke, dass du das unterstreichst.
Also wenn wir uns überlegen, die müssen irgendwo da sitzen. Und was die Kameras, 50% des Kamerabildes wäre, wären so Sideburns. Also,
oder Haare halt.
Koteletten oder halt einfach backen. Das kann man machen, ist aber halt Unsinn.
Ja, die müssten, wenn die hier unten an dem weißen Stöpsel rausgucken, dann sehen sie nur Backen und so. Da sehen die nichts. Aber die müssten hier so ein bisschen Abstand, die müssten so aus den Ohren seitlich rauswachsen und dann nach vorne gucken.
Ja, genau.
Das wäre saugut, ja. Also ja? Ich denke, das würde sich auch modisch durchsetzen.
Und die müssten halt größer sein, weil sie mehr Akku brauchen. Die müssten an den Seiten weiter rausstehen, damit sie an deinem Kopf vorbeigucken können.
Also AirPods Max quasi.
Ja. Und selbst dann stellt sich die Frage, was diese Kameras leisten können.
Naja, die brauchen wir dann, wenn Siri irgendwas kann, wenn Apple Intelligence was taugt. Wenn das Ding dir dann tatsächlich sehen kann, was sie jetzt immer auch für Accessibility und für Mapping und solche Dinge halt irgendwelche Demos machen, wo dann diese Kameras AR tracken, was sowieso eine Katastrophe wird, weil die halt dann beide auch unterschiedlich wohin gucken und nie gerade sitzen und dann hast du da zwei verschiedene Kamerabilder.
Das wird nicht funktionieren. Leute haben regelmäßig die AirPods falsch rum in den Ohren und filmen, würden dann nach hinten filmen die ganze Zeit.
Ja, aber ich meine, du musst ja auch mal die Qualität, also Technik kommt sicherlich sehr weit und so weiter, aber die Größe, die diese Kameras haben, was erkennst du denn da noch? Also schau dir mal die Kameras auf deinem iPhone auf der Rückseite an, das ist nicht vergleichbar, wie klein die sein müssen. Also ich frage mich wirklich, ob das so eine, weiß nicht, ob das irgendwie eine zukünftige Idee ist und wir sichern uns mal einfach irgendwie alle Rechte und überlegen uns dann, ob das irgendwann mal was taugen kann. Also ich bin da noch nicht überzeugt. Also mit Audio kannst du ja, wir sind ja auch im Podcast hier mit Audio, kannst viel machen mit Audio. Und mit Audio machen sie ja viel. Also es ist ja beeindruckend, was da rausfällt. Deswegen möchte ich es nicht ganz abwiegeln, aber das scheint mir von der Größe alles nicht sinnvoll realisierbar. Vor allen Dingen haben Leute einfach auch lange Haare. Also es gibt eine weibliche Bevölkerung, die AirPods trägt. Da klappt einfach sowas nicht. Also das ist einfach, das ist kein Ort, um eine Kamera unterzubringen.
Dann müsste es noch weiter rausstehen. Das, je weiter so Verlängerungsstücke, dass es aus deiner Frisur rausguckt und dann, weißt du, so wie dieses Ding bei den Borg.
Und so mehr du darüber redest, umso besser finde ich es. Ja,
du kannst einen Helm aufsetzen gleich, so einen Eihelm. Ja. Und dann
noch scherzen wir. Noch scherzen wir.
Ja, aber so die Idee ist auch für Leute, die keine Brille aufsetzen möchten. So wie die Ray-Bans, die halt hier vorne im Brillengestell jetzt die Kamera drin haben. Die ist ja auch nicht groß, die ist auch nicht besonders gut, aber irgendwie Facebook hat es hinbekommen, dass die doch relativ cool stabilisiert ist, wenn du da die Aufzeichnungen von den Dingen siehst. Und das hätte schon irgendwas. Ja, aber das hat halt auch weiterhin immer noch, auch in 10 Jahren, immer noch das Potenzial, dass die Leute einfach aufs Maul geben, wenn du denen eine Kamera ins Gesicht hältst.
Ja. Ja.
Ja, das ist eine interessante Frage, oder? Also, weil vor 5 Jahren hätte ich dir auf jeden Fall noch recht gegeben. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile eine Akzeptanz findet, weil diese Ray-Ban-Geschichten, die sind ja nicht, also man darf das nicht überschätzen, aber also die sind gut angenommen worden. Und ich glaube, wenn du es relativ nett verpackst und nicht so futuristisch wie damals Google Glass ist, also da konntest du ja, richtig sehen, dass das, was das ist und was das halt, keine blöden Witze machen jetzt, Alex. Aber bei der Ray-Ban-Geschichte, die sehen ja nett aus. Also die sehen ja durchaus attraktiv aus. Aber der Funktionsumfang ist limitiert. Ich bin sehr gespannt, was Meta diesen Herbst mit dieser Produktlinie weiter durchzieht, weil das kommt ja irgendwas Neues. Und ich weiß nicht, ob sie falsch abbiegen, indem sie halt irgendwie dieser Brille auch ein Display innen drin geben wollen oder ob das was Cooles ist, was nachgefragt wird. Der Funktionsumfang, so wie jetzt ist, irgendwie ein bisschen Musik hören, mal ein Foto machen. Und ich glaube, es hat irgendwann mal angefangen, dass sie auch so ein kannst du ein bisschen AI-Fragen-Modell haben. Das schien ja ganz gut anzukommen in einer überschaubaren Zielgruppe.
Was ich audiomäßig gerne von Apple sehen würde, wäre ein Gerät, was die Audio-Pods von der Vision Pro in ein Head-Mounted-Lautsprechersystem verpackt. Mit einer Brille dran oder mit einem Nackenstrappen oder mit irgendwas, weil die sind eigentlich sehr, sehr gut. Die sind zu gut für nur in der Vision Pro verschwenden, würde ich sagen. Weil die beeindruckend, die Audio-Pods, weil die nach außen fast nicht hörbar sind, aber dem Träger ein sehr gutes Audio vermitteln. Und die Meta-Brillen, die haben sowas Ähnliches drin, aber wohl lang nicht so gut. Mhm. Ja, das wäre noch ein Audio-Produkt, weil da versuchen sie ja schon mal Sachen, da hauen sie halt auch mal die AirPods Max raus und vergessen sie dann.
Ne? Also vielleicht ein Stirnband ist doch dann the way to go. Vielleicht ist Stirnband akzeptabel für Audiopods an der Seite und vielleicht für Kamera in der Stirn, also in der wie so eine Stirnlampe.
Ich weiß nicht, was ich da sagen soll zu.
Basti, Stirnband, das ist doch ein Thema, oder?
Ich habe ein Stirnband mit einer Lampe vorne drin.
Ja.
Du hast auch ein Stirnband mit Lautsprechern drin.
Das ist leider wahr. I rest my case.
Ja, nee, ansonsten für den Event jetzt die Sachen drumherum, die kann man sich dann sicherlich auch noch dann anschauen. Also ich nehme an, wahrscheinlich machen wir noch eine Sendung vorher und dann ist der Event am Montag, dann machen wir Dienstag eine Sendung. Vermutlich ist der Montag, oder?
Der ist Dienstag, das 9.
Dann machen wir Mittwoch wahrscheinlich eine Sendung. Mhm. Aber jetzt für die anderen Sachen, Apple TV hatte ich ja schon gesagt, der ist halt auch so vergessen und unwichtig, dass da schon ein Update kommen wird, neuer Prozessor und Kram, vielleicht eine kleine neue Funktion. Wie gesagt, ich fände AI-Upscaling ganz lustig, weil das tatsächlich Sachen mit Bildern machen kann und das sieht dann anders aus als vorher. Aber
ja, ich glaube,
die Frage, ob sie das auf allen Content anwenden, also andere Boxen machen das. Ja, also irgendwelche Nvidia-Android-Boxen, die knallen einfach auf alles, was da läuft, einen Filter drauf. Ja. Jeder Fernseher knallt auf jedes Bild einen Filter drauf. Also wahrscheinlich darf man das schon, auch mit Kopierschutz und Blödsinn, wenn man da an der Stelle sitzt, darf man wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten.
Wahrscheinlich,
ja. Aber ist halt bei vielen Firmen dann extrem geschmacklos und schlecht. Aber Apple hätte das Know-how eigentlich im Haus und den Chip dafür haben sie auch drin, der das reißen könnte.
Das Problem ist einfach nur, dass den Leuten die Box zu teuer ist. Und das sind Features, die machen die Box sicherlich nicht preiswerter. Und die meisten Leute spielen dann mit einfach nur einem Streamingdienst ihre Wahl ab. Das ist halt das Ding. Also alles ist eine App, I figured it out, nicht wahr? Es hat sich einfach als nicht praktikabel erwiesen oder es wird einfach nicht genutzt. Ich meine, Apple hat es ja auch nie ernsthaft verfolgt, da die letzten Steine einzubauen, Controller zu liefern etc. Es wird alles schon unterstützt, aber wenn es nicht von Haus aus kommt, ist oft erwähnt, die große Hürde, da mehr mitzumachen. Man muss einfach sagen, der Apple TV ist einfach eine Streamingbox. Die Funktionen, die Streamingbox, auch andere Streamingboxen erfüllen, da ist der Apple TV einfach besser in allem. Und ich mag diese Box. Eine geilere Fernbedienung, geileres Interface, Privacy-Zeug, kriegt Updates, schnell, das funktioniert, du kannst deine Fotos anschauen. Du hast gutes Sound-Options, wie ich finde. Du hast ein bisschen andere Software, die auch irgendwie vom, keine Ahnung, Heimserver irgendwelche Filme streamt, etc. Aber letztendlich ist es was, wo Leute was anschauen und es ist halt keine Konsole geworden. Und deswegen ist es, glaube ich, also mit so einer Hardware-Revision wird es nicht von heute auf morgen diese Software-Story davon ändern. Deswegen, selbst wenn sie da was Tolles machen, das wird Zeit brauchen, damit der Entwicklermarkt das dann auch annimmt und so weiter. Also deswegen, bei Apple TV bin ich einfach ganz ruhig, entspannt. Da lehne ich mich zurück und weiß, was ich habe an meiner jetzigen Box und ich bin sicherlich echt interessiert, wenn die da irgendwie wilden Chips einbauen und dann freue ich mich, was für HDMI-Standards sie unterstützen etc. Aber ich weiß, dass meine jetzige Box wahrscheinlich die Aufgabe auch noch weiter so gut erfüllen wird, wie die zukünftige dann. Ich bin sehr froh um diese Box, also nicht falsch verstehen, weil ich möchte da nichts anderes nutzen, ehrlich gesagt. Ich mag die Apps, ich mag die Software, ich mag die Optik, das ist mir alles sehr recht. Aber ich erwarte einfach nicht, dass das zu etwas anderem wird, so das von heute auf morgen.
Das ist sehr lustig, weil ich habe, reden wir vielleicht in Zukunft nochmal, absehbare Zukunft nochmal drüber. Ich habe ja in letzter Zeit das Bedürfnis gehabt, einen Zuspieler zu haben, der HDMI ausgeben kann und wo ich so Streaming-Plattformen Sachen angucken kann. Na, da war auch mein erster Gedanke hier, machst du mal Apple TV oder dann so, oh, und brauchst du nochmal ein extra Kabel für das Strom und dann ist der so groß und das ist doch alles ekelhaft. Also für etwas, was nicht dauerhaft irgendwie an einem festen Ort steht. Und dann habe ich in so eine Kiste geguckt und da lag da ein Chromecast Ultra drin. Mhm. Der hat einen USB-Port, USB-Strom, ja. hat HDMI, ein kurzes Käbelchen dran und ist so groß wie ein 5-Mark-Stück. Ja. Und da habe ich den da angeschlossen und festgestellt, der hat eine fantastische Fernbedienung. Die ist nämlich mein Smartphone. Und wenn ich irgendwie Netflix gucken will, mache ich Netflix auf dem Smartphone an und drücke auf den Chromecast-Button. Und wenn ich Paramount Plus gucken will, mache ich das auf, drücke auf den Chromecast-Button. Wenn ich YouTube gucken will, mache ich YouTube auf die. Es gibt dafür alles eine App, halt auf meinem Smartphone, und drücke drauf. Und habe mir dann gedacht, aber warum gibt es das denn nur von, also warum kann ich das jetzt aus jeder App mit meinem Android-Telefon machen? Meine Frau aus jeder dritten. Aha. Mit ihrem iPhone. Mhm. Und also, die eine Frage ist natürlich, warum können nicht alle Apps dieses Chromecast-Ding? Aber die andere Frage ist, warum gibt es denn diesen Puck nicht mit AirPlay drin?
Weil AirPlay so furchtbar schlecht funktioniert. Und weil so ungefähr jede Streaming-App versucht, AirPlay zu sabotieren, damit du ihre dumme App benutzt und nicht halt das einfach nur ein sauberes Video bekommst.
Ja, ja. Du willst ja, dass die Leute deine App benutzen und nicht, dass du einfach mal schauen kannst. Also wo kämen wir denn da hin? Vor allen Dingen außerdem wichtig Kopierschutz, weißt du? Also wenn irgendwo Signale hinfunken, dann huiuiui.
Das ist unterstützt, ja.
Aber das geht ja wohl. Also ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass selbst der Chromecast Kopierschutz kann. Mhm. Weil also kein Netflix der Welt würde mich auf ein anderes Gerät in meinem lokalen Netzwerk ohne Kopierschutz Sachen hinschieben lassen. Die würden ja wahnsinnig werden.
Ja, ja. Ich meine, ich habe immer noch diese Sky-Geschichte im Hintergrund, die vor 10 Jahren mal irgendwie so. Und da kannst du auf keinen Fall ein iPad an den Fernseher anschließen und da irgendwie Sky schauen oder so weiter. Das ist ja hochgefährlich. Und
ja,
so.
Sky schauen ist eh hochgefährlich.
Ja, da, sehr gefährlich.
Wenn du diese App anschaust und dann kommt da irgendwie nur Fußball und dann ist dieses Biersymbol in der Ecke eingeblendet.
Ja, ja.
Und wachst du auf und liegst auf dem Boden von so einer Kneipe oder so.
Ja, aber das wäre nochmal was, irgendwie, wenn du das Biersymbol zu Hause hättest. dann weißt du, das ist so ein ganz, ganz fieser Insgeheimer, den versteht niemand außer die Leute, die hier zuhören. Hit, wenn du das hättest.
Naja, wir schauen uns das mal an und schauen wir mal, ob da irgendwie noch was jetzt angesagt wird oder vorher rauskommt, aber
ich bin mal gespannt. Sie haben halt viel zu tun, ne? Sie haben halt viel zu tun mit den iPhones und so weiter, also.
Ja, die Gerüchte so, ob sie jetzt irgendwie in den nächsten Jahren mehr, weniger Modelle oder ob sie die anders verteilen, jetzt ob sie die Geräte auf einen anderen Rhythmus aufteilen, dass sie das E-Modell im Frühjahr machen und halt im Herbst die wichtigen Modelle, da könnten sie auch ein bisschen umschichten. Ja. Sie haben sowieso sich noch diesen ganzen Dreck selber jetzt eingehandelt und mit Gold signiert, dass sie halt mehr Telefone in Indien bauen müssen, können, sollen, wollen für die USA, dass sie jetzt vielleicht tatsächlich alle neuen Modelle und auch die teuren großen Modelle und dann nächstes Jahr das Foldable direkt aus Indien irgendwie vielleicht liefern. Vielleicht auch hier ein anderer Hersteller, also ein anderer Fertiger, nämlich Tata. Die machen sonst so Autos von Qualität.
Okay.
Und andererseits, Xiaomi baut auch Sportwagen. Also das ist, glaube ich, jetzt alles das Gleiche.
Ich meine, spannend zu beobachten, oder? Also sicherlich nichts, was uns irgendwie schlaflose Nächte bereiten sollte, aber es ist spannend zu beobachten.
Der gute Tesla-Björn, der macht ja inzwischen nicht nur Tesla-Autos, sondern alle möglichen Autos, Elektroautos. Okay. Und dem ist der Computer in den Autos so verhältnismäßig zu uns relativ wurscht.
Aha.
Ja? Der geht jetzt nicht so super auf Ladeplanung und irgendwelche Karten. Also ein bisschen schon, aber meistens nicht so viel. Aber wenn man so ein Auto so richtig krass am Computer stinkt, dann reicht's ihm auch. Und das war neulich bei irgendeiner Karre, die einfach da steht. Ich glaube, vorne hängt irgendwie ein Peugeot-Logo drauf, aber wird von Tata gebaut und ist wohl die reine IT-Katastrophe.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
War schon ein paar Monate her, Details vergessen, aber es war so wirklich so, keine Zahl stimmt, Einheiten, was sind Einheiten, egal. Vielleicht kommst du an, vielleicht auch nicht, guck mal einfach. Wie laden willst du das Ding? Ja, aber nicht schnell heute, es ist Dienstag.
So eine Literanzeige im E-Auto. Ja. Sie haben noch 12 Liter Strom.
Ich glaube, das waren die. Vielleicht bringe ich was super durcheinander, aber irgendwer wird mich berichtigen. Egal. Wir schauen mal den Event an und dann sehen wir ja. Anderes schönes Dauerthema ist natürlich die Notarization, wo Apps einfach ohne politische Hintergedanken durchgewunken werden, wo einfach nur geschaut wird, ist das Schadsoftware? Ja, nein. Und dann wird nur um die Sicherheit zu haben, falls mal eine App irgendwie durchdreht, dass man die hinterher wieder aus dem Store oder aus der Verteilung nehmen kann. Jetzt zeigt sich, Apple hat natürlich bei der ganzen Altstore-Geschichte in Europa diese Notarization erwaffnet. Weaponized? Wie sagt man Weaponizing?
Das ist eine gute Frage.
Zu einer Waffe gemacht. So.
Ja, okay. Mhm.
Und lässt halt die ganzen Altstore-Apps irgendwie wochenlang grundlos rumliegen oder macht auch, sind auch Bugs in diesem ganzen Altstore-System drin, dass halt Updates nicht ausgespielt werden und ja, hin und her. Und ich hatte damals, glaube ich, auch hier gesagt, so, dass das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine Torrent-App. Weil Torrents sind einfach direkt außer Hölle. Das geht nicht sowas. Aber es war jetzt eine ganze Zeit im Altstore, war eine Torrent-App.
Ja.
Auch legitime Frage, was machst du mit einem System, was eigentlich keine Files wirklich hat, um dann mit einer File-Sharing-App an, aber egal. Ich finde das super, es sollte eine Torrent-App fürs iOS geben. Gab es eine, heißt iTorrent, und die ist jetzt mehr oder weniger ohne richtige Begründung oder halt gekillt worden aus dem Notarization-Prozess. Dem Entwickler ist ein Dev-Account abhanden gekommen und Apple hat so eine Erklärung geliefert.
Darf ich sie vorlesen?
Lies mal vor.
Die Erklärung, die nachträglich kam, war dem Ermöglicher, also die Möglichkeit zur Notarisierung entzogen worden, um staatlichen, sanktionsbezogenen Vorschriften in mehreren Rechtsordnungen zu folgen.
Das kann man so übersetzen. Wenn man das auf Englisch anschaut, könnte man es auch anders übersetzen. Das ist so ein Lawyer-Sprech. Anwaltssprech, dass du da nicht wirklich eine sinnvolle 100% deutsche Übereinstimmung in den Wörtern finden kannst, glaube ich. Ich ist aber, glaube ich, mit Absicht so vage. Weil was heißt das denn? Sanktionen, so wie der Typ sitzt in Russland und wir dürfen die Kryptografie im BitTorrent-Protokoll nicht nach Russland exportieren? Oder ist es, weil irgendwer den Formel-1-Movie da getorrentet hat?
Ja, also ich meine, die wahren Gründe und die Gründe aus dieser Pressemitteilung, die liegen sicherlich sehr weit auseinander. Ich glaube, die Zusammenfassung ist ganz schön albern.
Ja, aber das ist ernsthaft, also auch wenn du in anderen Sprachen, ich habe jetzt nochmal die englische hier vor mir, rules in various jurisdictions. Ich meine, das ist doch, weißt du, nicht handfest. Also es kann ja alles sein letztendlich. Ja. Deswegen, also das Statement hätte man sich letztendlich auch sparen können. Wenigstens haben sie uns gegeben.
Nee,
also,
aber Sanctions kannst du halt übersetzen mit Sanktionen oder kannst du mit Einschränkungen oder Beschränkungen übersetzen.
Vor allen Dingen ist in Englisch nur Sanctions related.
Ja.
Also nicht mal irgendwie Sanktionen, sondern nur in Bezug auf Sanktionen ist das sehr verwirrend.
Dieses ganze App-Store-Ding ist kompletter, von Grund auf kompletter Müll. Es ging gerade noch mal so eine alte E-Mail von Steve Jobs rum, wo er die Begründung geschrieben hat, wieso der App Store abgedichtet sein muss. Und da hat er zwei Entwürfe und haben Leute so diff gemacht, was er in dem Entwurf dann hinterher noch mal reingeschrieben hat. Weil unter anderem stand da zuerst drin, dass wir brauchen den App Store, weil sonst die ganzen Telefone über Bluetooth gehackt werden.
Ja,
und dann,
die AT&T-Towers, weißt du?
Und dann ist dieses Bluetooth-Wort in diesem Entwurf geändert worden, über das Netzwerk gehackt worden ist oder so. Also das war denen natürlich von Anfang an klar, dass das Bullshit ist und dass sie da eine Kontrolle behalten wollen. Und dann ist ihnen dadurch zufällig dieser Goldesel in den Schoß gefallen. Aber gut, das ist so. Und sie wehren sich weiterhin mit Händen und Füßen gegen diese ganze Regulierungsgeschichte. Sie sagen jetzt auch, dass wenn jetzt das UK sich an den EU-Regulierungen ein Vorbild nimmt, das wäre ganz schlecht. Das wäre ganz schlecht fürs UK, weil Regulierung, die behindert ja Innovation. Weil wenn reguliert wird, dann ist Apple gezwungen, zum Beispiel iPhone-Mirroring zum Mac abzudrehen. Sie sind nicht gezwungen, sie müssten es halt ein bisschen offener gestalten. Das wäre voll möglich, sie haben nur keinen Bock drauf. Sind halt stur, sind sie.
Ja.
Und das ist halt ungünstig. Und halt die Notarization zu einer Waffe zu machen, ist halt auch schlecht und die Torrent-App ist wurscht. Aber es ist halt falsch, dass Apple diesen Hebel hat und dass Apple diesen Hebel jetzt missbräuchlich verwendet.
Ja, du hast recht. Also sie setzen sich halt dazu in die Mitte und sind halt dann, wie das hier, glaube ich, wirklich der Fall ist, hier kam halt irgendein Government kam er an und wollte ihn auf die Finger hauen und Apple sitzt halt an diesem Hebel und kann ihn halt ziehen. Und da haben sie sich ja selbst hingesetzt und deswegen müssen sie sich da jetzt mit solchen komischen verklausulierten Aussagen versuchen rauszuwinden, um, also das ist ja relativ eindeutig, dass sie da nicht sagen wollen, wer das ist und warum es passiert. Also da, deswegen hast du diesen Rechtssprech dort als Pressemitteilung oder als Statement, das ist ja nicht mal eine Pressemitteilung, Statement rausgehauen. Und in der Position sitzen sie, weil sie sich da selbst hingesetzt haben. Das stimmt natürlich, weil sie halt die Notarisierung auch für iOS-Apps machen wollen, wenn es halt in bestimmten Regionen notwendig ist, weil sie da gezwungen werden dazu. Da könnten sie weg. Ich meine, es ist halt ein bisschen es ist ein bisschen bedauerlich, weil letztendlich dieser, haben wir nicht zum ersten Mal gesagt, also der freie Vertrieb von Software, der würde halt vieles interessanter machen. Und dass du die trotzdem notarisierst und sagst, irgendwie gibt's frei und dass mal irgendwie automatisierte Systeme drüber schauen, dass da kein Mist drin steckt. Verifiziert der Entwickler, weißt du, kann der Nutzer auch irgendwie dann hier auf macOS nachgucken, klick, 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 sieht gut aus, etc. Das hat ja seine Vorteile, das ist ja nicht die Frage. Aber dass es halt kein ganz freies System gibt, fällt ihnen halt auf die Füße in solchen Situationen. Weil iTorrent muss halt durch diesen Prozess, ob er will oder nicht, im Gegensatz zu macOS-Programmen, wo das ja immer noch geht.
Kommt Google um die Ecke, hat so ein bisschen Notarisierungsneid.
Yes.
Und sagt, warte mal, Apple hat diesen coolen Hebel. Den können sie mit Security einfach begründen und dann da sagt auch niemand was dagegen. Ja, weil Malware ist ja schlecht. Mm. Ja. Und sicherlich gibt's auf Android Malware, vermutlich. Ja.
Ja, definitiv.
Könnte sein. Und Apple hat da immer sehr schöne PDFs, wo so Käfer irgendwie kommen und so Typen mit so schwarzen Masken auf und dann Malware verteilen. Schlecht. Ja, Apple Notarization sehr gut. Google ist noch nicht so weit. Google hat noch nicht diese lustigen Grafiken da irgendwie rausgelassen. Aber sie haben so einen Blogpost, wo sie erklären, wie sie über die nächsten 2-3 Jahre, also auch schön langsam, damit es nicht so tierisch auffällt, wie sie halt für ihren Certified Android-Quatsch wahrscheinlich via Play Services halt auch Notarization in die Android-Geräte bringen wollen. Und da halt eine Identifizierung des Developers haben möchten, um dann im Nachhinein Malware wieder ziehen zu können. Also eigentlich so, wie es Apple ursprünglich auch gedacht hatte, aber halt auch bezogen bei Android auf Sideloading. Das heißt, wenn du Sideloaden willst und du hast ein Android-Certified-System, also wahrscheinlich bist du mit Graphene und so noch auf der sicheren Seite, wenn du von den Google-Dingern wegbleibst. Also ist nicht so tragisch wie auf iOS, aber schon auch ein Schritt in die falsche Richtung. Und ich glaube, der richtige Weg wäre eigentlich, dass du den User entscheiden lassen musst weiterhin.
Da ist natürlich die Frage, ob das dann wirklich, ob du es außen einschalten kannst, so wie wir hier auf dem macOS immer noch sagen können, nur App Store oder nicht. Und du, also wir sehen schon, dass, ich glaube, ihnen ist schon sehr bewusst, dass das ein sehr immenser Einschnitt in die Art und Weise, wie ihr Betriebssystem ist, funktioniert ist. Also allein schon die Roadmap, die sie angekündigt haben, so, okay, wir fangen jetzt mal langsam an, dass man sich vielleicht als Person, die außerhalb des Play Stores Apps vertreiben ist, dass du dich dann jetzt mal registrieren und verifizieren musst. Ne, wenn ich habe eine App im Play Store, da ist das gang und gäbe. Das ist ja wie im App Store auch. Du musst halt, machst einmal so ein Verifikationstänzchen durch und dann weiß Google, dass du die Person bist, die du vorgibst zu sein.
Was kostet der Spaß?
$25 im Jahr. Und ist ein Viertel von dem, was Apple nimmt. So wie ich das lese, aus dem, was Google da sagt, soll diese Notarization in einem extra Ding passieren, in einem extra
Portal,
einer extra Konsole, so heißt es bei Google immer. Ich vermute mal, dass das da auch free sein wird. So lese ich das zumindest. Und dass du dich halt dann einfach nur authentifizieren musst. Ich meine, das wird viele Apps killen. Mhm. Also das wird viele Apps so großen und ganzen killen, weil gerade wenn du dir sowas anschaust, guck dir F-Droid an. Das ist halt ein alternativer Store, der Apps baut und diese Apps bauen sich selbst. Du wirfst dem quasi ein GitHub-Repo hin oder GitLab-Repo hin oder gibt es ein Git-Repo im Schluss hin, das eine bestimmte Art und Weise hat. Und wenn es da halt nicht die eine Person gibt, die Maintainerin von diesem Ding ist, ich meine, wer soll sich denn dann authentifizieren? soll sich das Git authentifizieren? Weiß nicht was, das geht ja nicht. Mhm. Und von daher, das wird halt diese Apps dafür killen, weil ganz oft ist es natürlich bei Open-Source-Dingern so, da ist nicht eine Person, die ihren Kopf dafür hinhält.
Und wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt so ein APK aus F-Droid lädst, das ja trotzdem irgendwie signiert, dass es von F-Droid kam, zum Beispiel, das ist ja, also Google könnte ja schon sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, dem ist da ein Git aufgemacht worden, da hat irgendwie der Prozess hat jetzt in F-Droid irgendwie Schrott reingebaut, Malware reingebaut. Die könnten ja auch einen Mechanismus bauen, um eine bestimmte Version von einem bestimmten Ding zu killen wieder.
Vermutlich schon. Also wer, wenn nicht Google? Ne? Weil die bauen dieses Betriebssystem. Die APKs, die kommen mit einer Checksumme, also da ist eine Checksumme dabei, bevor du sie installierst. Ist ja auch was, eine Sache, die F-Droid sagt. Hey, bevor du das installierst, das ist die Checksumme von dem APK, die das hat. Guck mal, ob die das auch hat. Also das macht niemand. Aber es ist ein anderes Ding.
Ja.
Und theoretisch macht das F-Droid für dich auch oder Neostore oder was du auch immer benutzt. Aber klar, könnte ein Google hingehen und sagen, okay, die Checksumme von dem legiten Ding ist die. Das ist kaputt. Das wäre die andere Checksumme. Dann lassen wir das nicht installieren und pflegen irgendeine Denialist von App-Checksummen, die nicht installiert werden dürfen oder die deinstalliert werden müssen. Ginge natürlich alles. Am Schluss wird es immer einen Weg außenrum geben. Aber jetzt sind wir halt auf dem besten Weg zur Notarization. Das können wir jetzt gut finden oder nicht. Und wie schon gesagt, ne, wir fangen jetzt an mit der Währung, mit dass du dich verifizieren musst. Und dann im September nächsten Jahres oder so wird das in irgendwie Südamerika angefangen, Indonesien und Südamerika, weiß ich nicht was, angefangen auszurollen. Und dann schauen wir mal. Und 2027 soll das dann auf mehreren Geräten, die halt bei Google sind, enforced werden. Also das wird halt primär wahrscheinlich auf den Pixel-Geräten passieren. Du kannst ja immer noch heute, ich glaube, Xiaomi-Geräte kaufen, die keine Play-Services vorinstalliert haben. Da kannst du die draufpacken, aber musst du halt nicht. Also es gibt natürlich irgendwie Graphene und Co., die das nicht drin haben müssen. Aber da wird es auch noch andere geben. Aber klar, die großen Player auf dem Markt, also Samsung, die wird das halt genauso betreffen. Wird auch wahrscheinlich 99% der Menschen, die ein Android-Telefon benutzen, nicht jemals interessieren. Aber es ist halt schon einer der Dinge, die dieses System so als, wir sind das offene System, abstempelt, macht das natürlich schon ein bisschen. Es ist, haut einen Faden bei Geschmack.
Ja, also ich bin mir auch noch unsicher. Es klingt irgendwie wie so eine Bombenmeldung und ich weiß nicht, ob sie es wirklich ist oder noch nicht, weil also es ist ja schon ein Bruch mit dem, was zuvor war. Und ich weiß auch nicht, wie sehr dieses auf Android kannst du alles installieren, auch die Balance so ein bisschen herstellt zu iOS so. Irgendwie so, da weiß man, okay, da gibt es noch ein offenes System und wenn das halt wegfällt, dann haben wir halt das nicht mehr. Und ich fände es, glaube ich, auch gut, wenn diese Balance immer noch bestehen würde. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, weißt du, wie viel Schmuh wird über diese, ist ja keine wirkliche Lücke oder so, es ist ja einfach ein systematisch geöffneter Weg, der bislang existierte, abzuvertreiben, wird da betrieben und wie viele Leute. Also wo ist die Balance bei Android selbst? So, weißt du, wie wichtig ist das? Und auf der philosophischen Ebene können wir natürlich uns alle einig sein, es wäre super, wenn das alles, wenn jeder da sein Zeug machen darf, ohne irgendwem irgendwelche Namen zu nennen und so weiter. Auf der praktischen Ebene weiß ich nicht, ob es so einfach ist, irgendwie. Ich meine, Google wird ja seine Gründe haben, warum sie auch diesen Bruch mit den eigenen Versprechen der letzten 20 Jahre machen jetzt damit. Weil das ist einer. Auch wenn der nur sehr langsam kommt und Südamerika anfängt und nächstes Jahr also anfängt, es ist halt ein Bruch mit dem bislang, was bislang gang und gäbe war. Und wir verabschieden uns da schon von einem Statement, was immer existierte. Und ich weiß nicht, ich habe nicht den genauen Überblick, wie viel Android Alternativen existieren, die das dann beispielsweise nicht implementieren müssen, wie viel da überhaupt an verschiedenen Android-Versionen mit irgendeiner Art von Reichweite existieren. Noch. Ja,
das, Reichweite nicht.
Null. Reichweite nicht. Weiß nicht, wie groß da der Markt ist. Aber wie gesagt, auch in Bezug zu iOS fand ich es immer interessant, weil das ja eine Balance darstellt. Und wenn du halt, du konntest, also auch jemand, der iOS benutzt, kann immer sagen, naja, wenn du es halt ganz offen willst, gehst du zu Android. Das war auch immer ein gutes Argument. Also auch für die iOS-Fraktion.
Ich denke, sie könnten andere Wege finden, die Kisten gegen Malware abzudichten, dass sie dort einen Virenscanner, sowas wie Windows Defender haben, der halt Signaturen prüft. Und sie haben ja diese Play-Services, die so ein bisschen von Google signiert sind, ein bisschen abgeschottet sind vom restlichen System, um dann ins System reinschauen zu können und zu sehen, hier guck mal, hier kommt ein APK, das steht auf unserer Liste von Malware, die lassen wir nicht rein. Und es ist völlig wurscht, wer die gebaut hat, wo die herkommt, und dann wissen wir halt, okay, das ist halt Schrott. Andererseits, du kannst so viel deine Apps auch nur aus vertrauenswürdiger Quelle und so weiter haben. Die Leute lassen sich ja trotzdem scammen. Ich habe gerade eine wunderschöne Geschichte gelesen. Irgendwie so ein reicher Typ, der will irgendwie ein bisschen Geld spenden, kriegt so eine WhatsApp von Mr. Beast. Hallo, ich bin's, Mr. Beast.
Ja, na klar, kennen wir alle.
Es war Mr. Beast, ja. Und dann machen die aus, hey, wir spenden jetzt, voll cool und alles. Dann kriegt er noch eine WhatsApp vom Team Mr. Beast. Komm, gib mir noch mal Geld. Und das war dann nicht Mr. Beast.
Stark.
Million Dollar weg.
Läuft.
Und der hat halt irgendwie gepostet irgendwo, dass ihn Mr. Beast angerufen hat, hat damit angegeben. Und dann kam halt das.
Lädst du die Scammer ein, ja. Mhm. Lass mich raten, Krypto.
Klar.
Ja, natürlich.
Also gegen sowas hilft das halt auch nicht. Ja, also wenn. Das ist die eine Sache, wenn jetzt in Südamerika den Leuten irgendwie die Bankkonten leergeräumt werden, was sicherlich auch passiert, ja, oder wenn halt irgendwelchen Leuten ihr Bankkonto im großen Stil, aber halt gezielt leergeräumt wird, wo eine einzelne reiche Person halt ausgenommen wird. Das ist so wie der Enkeltrick mit der Oma, die das Gold vor die Tür legt. Und dann kommt irgendwie Trump und nimmt es mit oder so.
Ja. Oh Gott.
Nun gut, wir behalten es im Auge, aber es ist halt unschön, weil es halt auch so langsam gekocht wird jetzt, das wird dann wieder vergessen und dann wird es aufgewärmt und ist nicht so schlimm, das dauert noch ein Jahr und dann nur in Brasilien und dann ist es plötzlich weltweit ausgerollt, wenn man nur die Geduld hat, bis das halt wirklich ausgerollt wird. Egal. Also nicht egal, aber es gibt ein Formular, wo man Google die Meinung dazu schreiben kann, wie man das findet, und das wird dann einfach nach Dev0 gepiped. Das
vielleicht.
Oder in irgendein LLM gesteckt.
Auch möglich.
Summary. Yes. Viele Leute finden das gut.
Ja.
Alles klar.
Okay, so machen wir es.
Nicht mehr lesen.
Gut. Wenn ihr möchtet, könntet ihr ein Bits und so Plus klicken. Das wäre ganz hervorragend. Ihr bekommt die Pre-Show, die Post-Show. Wir haben heute ein bisschen über Feedback von der letzten Sendung gesprochen, über Blutsauerstoff, über GPS und solche Dinge. In der Postshow kann ich noch erzählen, wie ich von Pferden vom Weg abgebracht wurde, zum Beispiel. Auch interessant vielleicht.
Vom rechten Weg.
Ja.
Interessiert mich auch.
Das Zebras haben damit zu tun, ist das zwar faszinierend.
Auf jeden Fall. Ich bleib dran.
Ja, du musst. Auf jeden Fall, bitte so Plus klicken, und ich habe es ist 90% fertig. Ich habe was Neues für die Real-Life TV. Das wird diese Woche jetzt rausrollen. Wenn ihr möchtet, guckt ihr mal diese Woche und ein Plus habt, guckt ihr auf die Real-Life TV. Da sollte diese Woche ein neues fantastisches Feature erscheinen, was wahrscheinlich nett ist. Ich freue mich drauf, und das war jetzt auch sehr easy zu bauen und ein großer Spaß, so viel Spaß halt irgendwie 2000 Zeilen PHP sein können.
Ah, es ist einfach, da geht dem das Herz auf. Literally blutend.
Ja. Liegst auf dem Boden. Es war PHP. Gut, aber Plus klicken und die Sendung direkt unterstützen. Herzlichen Dank für alle, die das tun. Und neues Feature auf Real-Life TV wahrscheinlich diese Woche. Sehr wahrscheinlich. Ich bin so sehr zuversichtlich. Es ist, wie gesagt, nur noch ein, zwei kleine Schräubchen, und dann ist es auf der Seite. Gut, Dankeschön. So, anderes Ding. Hatte ich bei der Ankündigung jetzt mit den Pixels und so erstmal so ein bisschen überlesen oder nicht richtig beachtet, aber jetzt mal selber damit gespielt. Neues Image-Editing-Framework in Gemini Flash heißt Nano Banana.
Über den Namen kommt man jetzt diskutieren, aber ja.
Was das tut, ist, im Unterschied zu vielen anderen Geschichten, dass es an den Originalpixeln von deinem Foto erstmal nichts ändert, wenn du das nicht möchtest. Das heißt, es gibt dir keine Monstergesichter oder sowas, sondern es lässt deine Pixel in deinem Gesicht genauso, wie sie im Eingangsbild waren. Mhm. Und, oder du kannst irgendwelche Objekte dort reinkippen, irgendwie ein Foto von Basti und ein Foto von einem Regenschirm, zusammengeklappter Regenschirm. Und dann sagst du, gib mal dem Typen den Regenschirm in die Hand und spann ihn auf. Dann macht er das. Und nicht schlecht. So zum Beispiel hier die Frau und der Hund.
Wie ist denn die URL? Weil Nano-Banana hat sehr viele Schlagwörter.
Du gehst auf Gemini und klickst du auf Image und das Flash-Modell und dann machst du dort Fotos rein und sagst du, was du mit dem Foto machen möchtest. Und das ist wirklich nochmal 3 Ebenen über allem anderen, was wir so bisher gesehen haben. Das ist, kann halt auch in Räumen oder sowas, kann sein, ein Foto von einem leeren Haus nehmen und so sagen, hier, mach mal ein Sofa rein und dann macht er ein Sofa rein. Oder du gibst halt ein Foto von dem Sofa mit dazu und dann stellt er dieses Sofa in der richtigen Richtung in dieses Zimmer rein. Und das ist wirklich nochmal auf einem anderen Level jetzt, wie das aussieht. In meinem Gemini macht er nur so Low Resolution, so Pixel-Quatsch, aber ich glaube, wenn du bezahlst, kriegst du mehr Pixel.
Das ist ziemlich lustig, weil ich hatte das auch ausprobiert und ich bin mir nicht sicher, ob man ein OS-VPN gebraucht hätte oder nicht. Weil alles, was ich den habe machen lassen, war einfach die komplette Katastrophe. Der hat einfach irgendwelches Zeug gemacht, das einfach nichts damit zu tun hatte. Und dann habe ich es irgendwann gelassen. Und habe gesagt, nee, dann halt nicht. Und danach ist mir eingefallen, ich weiß gar nicht, ob es gerade ein US-Only-Ding ist. Und hätte dann das Ganze noch im US-VPN versuchen müssen. Das habe ich aber nicht gemacht.
Also es hat für mich so ausgesehen, als hätte es hier funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Und es kann halt auch quasi Objekte, wenn du irgendwie nur ein Objekt hast, was du nur von vorne auf dem Foto siehst. Dann sagst du, zeig mir mal diesen Stuhl von hinten. Und der ist da ziemlich gut, genau diesen Stuhl oder dieses Auto oder irgendwas genau in die richtige Richtung zu drehen. Du kannst ihm auch zum Beispiel eine Luftaufnahme, Satellitenaufnahme von irgendeinem Gebäude geben und sagen, zeig mir das Gebäude von Straßenlevel. Ja, dann kannst du Street View oder vom Satelliten oder irgendwas machen. Das ist nochmal sehr viel besser. Du kannst auch sagen, so, das machen auch tatsächlich jetzt schon Immobilienmakler so, wenn du so eine Anzeige siehst, so total fertiges Haus, macht der Immobilienmakler mit AI so ein Foto. Wenn das mal renoviert wäre, dann würde es so aussehen.
Ja.
So die verlogenste Zunft bekommt das perfekte Werkzeug.
Makler, sehr gut.
Es tut mir leid, falls wir Makler haben, die zuhören, aber ihr wisst schon, das Geschäft
nicht
ist
so richtig. Mir tut es nicht so richtig leid.
Naja, aber wenn ihr das mal in Gemini reinschmeißt und irgendwie, er hat sich weiterhin mit irgendwelchen Guardrails geweigert, zum Beispiel Basti hat da so ein cooles Karl Ransayer-Porträt an der Wand hängen.
Ja.
Den wollte ich mal ein bisschen bearbeiten und er hat gesagt, nee, geht nicht. Hat nicht gesagt, wieso, aber geht nicht. Der Typ geht nicht.
Ja,
Basti, also weißt du was?
Ich denke, es ist nochmal wichtig zu sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Karl Ransayer ist tot.
Ich habe es in dem Workspace-Account, dem Gemini, habe ich es nicht. Vielleicht trifft das für dich zu, aber im normalen, nicht bezahlten Gemini, da habe ich das Nano-Banana. Vielleicht ist das der Unterschied, den. Oder Workspace, bist du da unterwegs?
Nö.
Okay, gut.
Aber siehst du das Wort Nano-Banane?
Ja, ja.
Nein, nein.
Also du siehst die Banane und dann Image daneben stehen.
Also, okay, ich sehe nämlich keine Banane.
Verdammte Banane, ey. Also, und vor allen Dingen ein Pop-Up-Hinweis, der sagt irgendwie, probier mal Nano-Banana. Produktnamen, Google, was ist hier los?
Ja, gut. Wir haben sie, der Gemini hatte vorher auch einen anderen Namen.
Bevor
sie
Bart, das war mal Bart, ja, ja. So Auffahrunfall war das.
Na gut, aber das ist, ich sag nur, da geht's vorwärts. Und jetzt dieses Modell kann halt auch so Bilder bearbeiten und aber auch die offenen Modelle. Es gibt vom Quen, vom Alibaba gibt es ein neues Modell, was jetzt auch im Drawthings eingebaut worden ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist jetzt da. Und das kann halt quasi mit Text Bilder bearbeiten und sagen, hier, mach das heller, mach das größer, mach das kleiner und quasi Photoshop mit Wörtern. Wie das jetzt genau funktioniert und ob das gut ist, weiß ich noch nicht, aber das ist, glaube ich, schon eine Richtung, wo du sagen kannst, so, mach dieses Objekt weg oder mach die Möwen weg oder Dings, dass der halt auch weiß, was sind die Möwen und was muss ich tun, um die zu entfernen und wie, wenn du jetzt ein das Sofa aus der falschen Richtung hast, das Foto oder das IKEA-Bild dort reinkleben möchtest in dein Zimmer, dann kannst du halt sagen, hier dieses Sofa, dieses Ding, und dann schmeißt du das in der richtigen Richtung wieder zusammen.
Ja, also es ist theoretisch schon einfach völlig wild, muss man schon einfach mal so sagen.
Mhm. So, gut. Wir bleiben kurz bei der AI. Ich habe mich mal diese Woche selbst gechallenged, dieses neue Real-Life-TV-Feature, das ist so easy. Weißt du, so 10 Kilo PHP aus dem Ärmel schütteln, so schön Spaghetti PHP, wie man das früher geschrieben hat. Ich habe es tatsächlich so bestellt. Bitte schön Oldschool PHP. Mhm. Hat er Oldschool PHP gemacht. Okay, aber nicht ganz, nicht so ganz, sondern er hat so gemischt. Das war schlecht zum Beispiel. Also gemischt zwischen modernem PHP und altem PHP. Und das dann wieder aufzuräumen, hat echt lang gedauert. Das ist, das ist, also, weißt du, Array-Syntax. Alte Array-Syntax ist Array, Klammer auf. Neue Array-Syntax ist einfach nur eckige Klammer. Und das wieder aufzulösen, war super schwierig für ihn, weil der nicht gefunden hat, wo die Klammern, die aufgehen, hinterher wieder zugehen müssen. Das so, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, weil das so, die Agenten Probleme haben mit der ersten und der letzten Zeile von dem Code. Hat er auch gesagt, so hier, oh, ich sehe, wieso dein PHP-Code nicht funktioniert, dass du vorne fehlt das spitze Klammer, Fragezeichen, PHP. Es stand dort und hat das nochmal drunter geschrieben und dann war der Code kaputt.
Stark.
Ja, also so komische Sachen passieren schon auch, aber das PHP war verhältnismäßig easy. Weißt du, so Webkram, das tonnenweise, was der da gelernt hat. Was er weniger gut kann, ist macOS SDK. macOS SDK und Swift ist ein bisschen schwierig. Und zwar bei allen miteinander. Ja, also die Funktionalität, die so im also gerade auch der Unterschied zwischen macOS und iOS ist den ganzen Agenten nicht klar. Weil einfach iOS viel beliebter ist und so. Mhm. Und ich habe jetzt ein bisschen was gemacht. Ich habe gedacht, ich fordere mich mal heraus. Hat Alex gesagt so, nee, mach das nicht. Und jetzt hat er es gesehen und sagt, doch, mach das mal. Das
stimmt, ich habe das, aber das war nicht, wie das oft passiert, nicht nachgedacht und gesagt, mach das nicht. aber ja, machen, bitte machen. Ich bin ein großer Unterstützer jetzt geworden.
Naja, und ich habe das, ich sage noch nicht, was es ist, aber es ist eine Mac-App, wollte ich bauen. Und die Mac-App, die sollte mit einer C++-Library interagieren. Weil den Code, den ich benutzen möchte, den gibt es als fertige C++-Library. Jetzt habe ich auf Apple gehört und Apple sagt ja in den WWDCs immer, dass das jetzt gelöstes Problem sei, dass du zwischen C++ und Swift gratis bridgen kannst. So, die haben so ein C++-Swift-Interoperability, wo jetzt theoretisch, auch schon seit Jahren versprechen sie das, solltest du einfach die Header von deiner C++-Library nehmen können und die werden von magisch von Swift übersetzt. Und du kannst dann mit Swift auf deinen C++-Code zugreifen. Habe ich gedacht. Mhm. Aber ich weiß ja im Hinterkopf auch, dass wenn Apple sagt, hier, neu, schön, gut, ist es meistens nur neu, aber noch nicht schön und gut.
Ja.
Also da bin ich ja schon mal gebrannt worden und deswegen stehe ich so auf Kriegsfuß mit Swift, weil ich habe, als Swift neu kam, vor 10 Jahren oder so, habe ich die Beta installiert. Das war die totale Katastrophe. Und habe ich wieder gelassen. Und was ich jetzt halt probiert habe, ist, die LLMs zu fragen, wie kriege ich denn diese Interoperabilität zwischen C++-Code und Swift-Code hin? Und dann hat er was hingeschrieben. Und eine Lösung, die man machen kann, ist halt noch mehr C++-Code dagegen zu kippen. Das geht auch. Das hat auch funktioniert. Aber dann hast du halt 1000 Zeilen C++-Code in deinem Projekt drin, um die dich du dann in Zukunft kümmern musst. Mhm. Weil ich gedacht, das ist dumm. Weil das kann ich nicht, das will ich nicht, das will niemand. Aber weil das nur ein halber Tag Arbeit war, habe ich es einfach genommen, weggeworfen, nochmal neu angefangen. Und haben gesagt, schreib keinen neuen C++-Code. Wenn du hier eine Zeile C++ schreibst, bist du raus. Hat er gesagt, okay, ich versuch's ohne. Hat das irgendwie anders versucht, und zwar jetzt mit dem neuen, schönen, tollen Weg, wie du direkt Swift und C++ integrierst. Und hat er gesagt, hier ist fertig, kannst jetzt benutzen, ist super. Aber die Header fehlen, das ist komisch. Wo sind diese automatischen Header? Die fehlen, das ist voll seltsam. Ich habe ein bisschen nachgebohrt. Und diese C++-Library, die macht irgendwas total Cooles, super Dynamisches. Und die Header fehlen. Das kann also nicht funktionieren. Ja, also
stark, ja.
Irgendwas muss man dazu tun, dass das funktionieren würde. Aber das ist auch, ich weiß nicht genau wie. Der LLM weiß nicht genau wie. Da müsste ich jemand fragen, der das wirklich schon 100 Mal gemacht hat. Schwierig. Lass mal, ne? Mhm. Genommen, weggeworfen, nochmal von vorne. Tag 3. Wir versuchen das jetzt nochmal. Und zwar, wir nehmen dieses C++, schreiben dafür eine Objective-C++-Bridge, kleines Stückchen Code. Und C++ kann mit Objective-C++ sprechen. Und Objective-C++ kann mit Swift sprechen. Dann geht's.
Okay, das klingt ein bisschen wild. Aber am Schluss, wenn es funktioniert, ich meine, okay.
Und das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich nehme an, wenn ich das von Hand gemacht hätte, da hätte ich mittendrin aufgegeben, weil es mir zu dumm geworden. Oder ich hätte mit der ersten Lösung irgendwie so lange rumgetan. Es war furchtbar. Aber das hat jetzt mit diesen ganzen verschiedenen Systemen ganz okay funktioniert, dass du die auch gegenseitig, wenn einer gegen eine Wand rennt, dann gehst du zum nächsten, der ein bisschen cleverer ist. Und gerade der GPT-O3 im ChatGPT, der kann suchen, der kann Websuche machen und dann kann der ein bisschen recherchieren, wie es denn gehört. Und dann lässt du den schreiben, so hier, fass mir mal zusammen, was du mir gerade rausgesucht hast. Wie tut man jetzt einen Objective-C++-Wrapper für diese Bibliothek bauen? Dann schreibt er mir 20 Zeilen Anleitung, die kippe ich in den Agent und der kann dann auf den Dateien arbeiten. Und er hält sich dann meistens auch dran, was er da tun soll. Das hat jetzt relativ okay funktioniert. Ich bin hin und her gesprungen zwischen Codex CLI, die haben letzte Woche das Usage Limit erhöht und haben gleichzeitig einen Bug eingebaut, der die Nutzung zu hoch berechnet hat. Also hattest du weniger Nutzung. Ja. Und das zeigt halt auch, dass die auch nur mit Wasser kochen. Also aber halt schlecht dann so. Dann gibt's OpenCode, das ist ein anderes CLI, wo du andere Modelle reinstecken kannst und die ganzen Anbieter, die mehr oder weniger zwielichtigen Modellanbieter, die geben jetzt auch teilweise ihre Modelle zum Testen so gratis raus. Also kriegst du teilweise ein super zwielichtiges Modell, aber diese Woche in OpenCode gratis.
Was sind denn zwielichtige Modelle?
Das ist halt das vom Edolf.
Ah, okay, ja. Okay.
Ja. Und dann gibt es vom Alibaba gibt's den Quen. Der Quen, der gibt auch, jetzt ist limitiert, aber auf 1000 Requests am Tag, was relativ großzügig ist. Der gibt halt seinen Quen-Coder gerade in der Quen-CLI gratis raus. Die haben noch einen Fork von VS Code, der heißt auch Quoder mit einem Q vorne. Was sie jetzt für eine Woche irgendwie gratis hatten. Und dann gibt es halt Gemini-CLI und den ChatGPT. Die kann man alle irgendwie zusammenstecken, so jetzt von Hand. Und dann sitzt man halt davor und muss mitlesen und kontrollieren und so weiter. Und du siehst auch, wenn du davor sitzt und mitliest, der macht halt auch viel Quatsch. Der hat super Bock drauf, Dateien ohne Grund zu überschreiben. Man sagt da so, ups, die Datei ist weg. Hast du sie noch im Git?
Also theoretisch müsstest du doch jetzt hingehen und eigentlich diese ganzen Dinge zusammenstecken, dass der Erste irgendwie einen Aufschlag macht und dann macht das ein Zweite, LLM macht Code-Review davon und diskutiert dann mit dem nochmal und der Dritte diskutiert dann auch nochmal mit und vielleicht kommt dann am Schluss der perfekte Code raus oder es ist komplette Katastrophe.
Ich hatte jetzt auch mehrfach, dass die Dinger mitten im Request abbrechen, weil die Wolke umkippt. Man sagt also hier so irgendwas, Fehlercode 500, irgendwie Bad API-Call und dann hört er auf. Oder auch lustig, wenn sie einfach in so einer Schleife feststecken und den letzten Satz 1000 Mal wiederholen, zum Beispiel. Also es ist alles noch heiße Nadel und so, aber es bringt schon was. Und was du halt jetzt gerade für Apple SDK und für Swift versuchen kannst, ist halt so MCPs reinzustecken, also Model Context Protocol Provider reinzustecken, wo das Modell dieses MCP fragen kann, ey, ich habe keine Ahnung von Swift 6, aber du musst ihm halt dazu sagen, wenn du Fragen zu Swift 6 hast, dann fragst du dieses MCP. Und da gibt es halt zum Beispiel Context 7, ist halt so eine Bibliothek. Die haben halt Swift und andere Bibliotheken, die nicht gut trainiert sind in den LLMs, als Markdown. Und dann kann dieses LLM in deiner CLI, kann dann den MCP fragen, ey, ich will jetzt wissen, wie Swift 6 Concurrency funktioniert. Und dann spuckt dir das dem entgegen. Oder für die Apple SDKs, weil die Apple-Webseiten mit den Dokumentationen, die verstecken alles hinter JavaScript. Und selbst wenn die LLMs, und manche können dann Websuche anstoßen, die können das aber nicht lesen, weil die das JavaScript nicht ausführen können. Dann gibt es hier diese Seite vom NS Hipster, dieser Matt, wie heißt er denn, weiß man das? Der Matt TTT. Der NS Hipster hat diese sosumi.ai gemacht. Das ist jetzt ein MCP, was die Apple-Dokumentation häppchenweise an das LLM deiner Wahl füttert.
Ja.
Das trägst du dort ein und dann fragt dein LLM den Sosumi, sag mir was über UI Table View Controller. Mhm. Und dann spuckt er das dem zurück.
Ja, ist ganz cool.
Hm? Genau. Also solche Sachen ganz okay. Swift UI erstaunlich okay. Was der jetzt so da ausgespuckt hat. Wie sich diese Swift UI View, die ich jetzt da habe, unter meiner Maus verhält, gefällt mir allerdings überhaupt nicht. Das fühlt sich an, wie so durch so Kaugummi durchklicken. Das ist wieder okay. So wie Aqua auf einem G3. Das ist, irgendwas stimmt doch da nicht.
Ich weiß jetzt gar nicht, welche, ob ich irgendwie Swift UI Apps habe, die sich komisch anfühlen.
Settings App zum Beispiel.
Ja, aber da, ich meine, das ist aber immer kein Problem, wie sich das unter meiner Maus anfühlt.
Ja, also das kann jetzt auch an irgendwelchen anderen Dingen liegen in dieser App, die ist sowieso noch sehr unrund und so, aber dass ich die jetzt in 3-4 Tagen bis zu dem Status gebracht habe, wo die mit C++ spricht, mit einem Netzwerk spricht und Dinge tut, fand ich jetzt schon relativ erstaunlich. Und es ist auch tatsächlich, also ich kann sehr schnell lesen. Ich kann sehr, sehr schnell lesen, das hilft. Aber wenn ich den ganzen Tag vor dem Computer sitze und nur scrollenden Text lese, da ist am Schluss auch irgendwie so, der Kopf dreht sich dann mit.
Ja.
Deswegen ist der Way to go ist natürlich, dass du die Agenten komplett selbstständig laufen lässt. Dass du die Stunden einfach unbeaufsichtigt lässt, die man einfach machen lässt, so YOLO-Modus einschaltet, sagst du YOLO-Modus, du darfst alles machen, was du willst. Ist mir wurscht. Es kann aber auch sein, wenn du dem YOLO gibst, dass der halt irgendwas bei dir löscht. So, auf deinem Rechner muss, eigentlich sollten die immer nur in virtuellen Maschinen laufen, aber das wird halt dann ein bisschen kompliziert. Aber wenn du YOLO sagst, der löscht dir einfach in deinem Xcode-Verzeichnis rum. Nur, es funktioniert nicht, ich mach das mal weg, okay? Und dann sagt er einfach ja, wenn er okay fragt, sagt er selber ja zu sich selber.
Ja, gut. Ja, eine Hand spricht zur anderen selbst, das ist sehr lustig.
Soll ich das löschen? Ja, klar, das war nicht so richtig. Und das wäre eigentlich der Weg, was ich mal ausprobieren sollte, dass du einfach mehrere Agenten loslaufen lässt, die an verschiedenen Teilstücken von einem Problem irgendwie arbeiten und dann, du musst ihnen halt auch sagen, wie sie selber feststellen, ob sie fertig sind. Das heißt, in meinem Fall hier, wenn ich Xcode verwende, der kann nicht in Xcode rumklicken, aber der kann Xcode-Build auf der Command-Line selber verwenden. Der kann dann sehen, ob der Build durchläuft, aber der kann nicht sehen, ob jetzt die UI richtig reagiert, in meinem Setup zumindest nicht. Aber da gibt es auch Sachen, wo dann das MCP Screenshots von deiner App macht und sieht, ob die UI so aussieht, wie es gemeint war zum Beispiel. Also, das geht vorwärts. Ja, und in einer Geschwindigkeit, dass es einem die Schuhe auszieht. Ist schon nicht so schlecht. Allerdings, wenn jetzt irgendwer irgendeinem LLM-Chartcode unterjubelt, dann ist halt auch Party.
Genau, und spätestens da wird es halt wirklich wild. Wir hatten jetzt die Woche, war es glaube ich, dass NX, glaube ich, war es, so Library, die einfach überall drin steckt, so NPM und so, alles komplett verseucht war, für sehr kurz. Und ich meine, so Sachen wie ESLint oder sowas halt einfach überall, wo JavaScript benutzt wird, quasi mit drin hängt. Da war halt eine kleine Komponente drin, die ein bisschen Chartcode mitbekommen hat. Und was dieser Chartcode erstmal so gemacht hat, ist so, ich guck mal, ob ich irgendwelche Wallets finde auf dem Rechner. Das ist immer das Erste, was du machst, irgendwelche Krypto-Wallets. Und ich guck mal, ob ich GitHub-Credentials finde. So weit, so gut. Ne? Das sind irgendwie dumme Skripte, die das machen. Und die dritte Sache war, ja, Moment mal, die Wahrscheinlichkeit, wenn sich da jemand NPM und Co. lädt, dass die Person irgendwas mit Entwickeln zu tun hat, Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche AI-Agents rumfliegen, die ist auch relativ hoch. Und was macht diese Schadsoftware als nächstes? Die übergibt an diese Agents im YOLO-Modus einfach diverse Anführungen. Ja, such mal danach und kopier alles dahin und passt schon alles. Und dann fangen halt diese, und so die einzige Einschränkung, mach nichts mit Sudo, weil da kommen im Zweifel irgendwelche Nachfragen hoch. Und plötzlich laufen halt irgendwelche Gemini CLIs und Codex und weiß nicht was, laufen halt plötzlich los. und tun Dinge, die die eigentlich nicht tun können sollten oder nicht, was heißt nicht tun können sollten, am Schluss sind sie in der Lage, mit dem System zu interagieren und wurden halt mit dem sag zu allem ja und mach einfach alles, ich erlaub dir das Modus. Rennen die halt los und durchsuchen halt alles. Und das ist halt irgendwie ein Vektor, der relativ neu ist, den wir bisher so noch nicht gesehen haben, dass du dass die Opfer von sowas sich ja quasi den Automatikdolch einfach selber installiert haben. Und das Ganze ging ja dann so weit, dass in dem Moment, wo alles gefunden wurde, also in dem die Schadsoftware findet über die verschiedenen Optionen Dinge, die sie braucht und wie kriegen wir die Sachen zurück? Was haben wir früher gemacht? Irgendwo stand ein Server rum, der das eingesammelt hat. Da war natürlich der Vektor relativ einfach. So, wir wollen nicht, dass die nach Hause telefonieren können, dann killen wir die Kiste und sagen DNS, er darf da nicht mitreden. Nee, das machen wir heute nicht mehr so, sondern was dieses Skript halt tut, ist, weißt du was, ich habe GitHub-Credentials gefunden. Wie wäre es, wenn ich einfach ein öffentliches GitHub-Repo aufmache und da das ganze Zeug reinpump? Und du kannst, wenn du nach Singularity mit einem 1 statt einem I suchst auf GitHub, alter Verwalter, da steht einfach, also da kannst du seitenweise dich durchscrollen und da stehen halt dann irgendwelche Credentials drin und irgendwelches Zeug. Also das wird vorher, wenn da irgendwelche Wallets drin waren, also viel davon war eh schon halbwegs encrypted und encoded, aber du konntest viel war einfach nur Base64 encoded, konntest du wieder auslesen. Das ist schon wild. Das ist schon und auch nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob man jetzt da irgendwelche Learnings rauszieht und diesen Agents ein bisschen Berechtigungen zieht oder nicht. Keine Ahnung.
Ich denke, man müsste die jeweils irgendwie kapseln, dass du die nur in VMs hochfährst. Da können sie dann toben und da finden sie auch keine Wallets und keine privaten Daten und sowas. Sie müssen halt raus ins Web normalerweise, also oft müssen sie ins, also auch nicht zwangsläufig, du kannst dem Codex im Web, kannst du das Web abdrehen zum Beispiel. Ne, den gibst du zum Erstellen seines Containers, gibst du dem Webzugriff, damit er seinen Git-Code reinziehen kann.
Ja.
Aber dann, wenn er läuft, kannst du sagen, nee, jetzt ist Schluss, reicht mit Internet für dich. Das ist sowieso so Parental Controls für den Agent.
Ja, auf der anderen Seite kommt halt immer drauf an, was das Ding dann bauen soll. Also wenn das dann kein Internet hat, ist es vielleicht halt auch witzlos. Mhm. Aber ja, kommt halt drauf an.
Ja, nee, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig und da wird sicherlich noch mehr Blödsinn passieren. Aber das ist halt, wenn du dir quasi eine CLI auf deinem Rechner installiert, die in deinem User-Kontext einfach alles machen darf, dann versucht da jemand ranzukommen und alles zu machen, was du auch darfst.
Ja, definitiv.
Und das ist halt auch, ich habe jetzt gesehen, wenn der halt losläuft und irgendwie nicht, zum Beispiel ein paar von den Agents sind nicht auf die Idee gekommen, Xcode-Build zu benutzen, sondern die haben versucht, irgendwie den Swift-Compiler anzuwerfen, um einen File zu kompilieren von dem Projekt, was natürlich nicht funktioniert.
Ja.
Dann musst du ihn anhalten und sagen, nee, hör mal, du kannst hier Xcode-Build verwenden, dann kannst du die ganze App bauen und das Framework bauen und so weiter. Und du musst auch aufpassen, der versucht ja, der sucht ja dein Projekt durch und schaut sich die Dateinamen an. Und ich habe ein Skript, das heißt halt Bild irgendwas. Ich benutze jetzt das Bild-Skript, aber das baut halt was anderes. Das ist nicht für die App, das ist für was anderes. Also du musst halt immer schon auch Händchen halten und aufpassen und ihm sagen, in die Agents Markdown reinschreiben, so du musst, du darfst Xcode-Bild verwenden, du darfst für Swift darfst du Kontext 7 verwenden und für Apple SDK darfst du Sosumi verwenden und so weiter und so fort und die Regeln aufschreiben und das hat jetzt auch gerade OpenAI so ein FAQ rausgetan. Du solltest dem LLM keine widersprüchlichen Angaben liefern, weil dann ist er verwirrt und macht Mist. So wie ein Mitarbeiter auch, wenn du ihm sagst, weiß nicht, nimm C++ und nimm Objective-C, dann macht er vielleicht Blödsinn.
Durchaus möglich, ja.
Und, aber das ist recht interessant. Es ist interessant, wie durch GPT-5 und das Geld, was jetzt OpenAI in den Codex reingesteckt hat, wie Leute sagen, dass halt der Codex jetzt an den Claude rankommt. Also Claude ist halt jetzt ein bisschen überlaufen und deswegen zurückgestutzt und bekommst weniger für dein Geld. Jetzt bekommst du aktuell, Stand heute, Ende August, bei Codex mit einem $200-Account mehr Zeug als für einen $200-Account bei Cloud.
Das ist schon crazy.
Das kann sich aber auch sofort morgen wieder ändern. Natürlich. Wenn irgendwie ein Laster von Nvidia bei Anthropic umkippt, dann ist das wieder anders.
Ich meine, das waren die angesprochenen O2-Modellen, O3-Modellen. Mhm. Das war vor ein paar Monaten, war das noch auf diese $200-Stufe mit irgendwie 100 Anfragen pro Monat begrenzt. Das ist ja jetzt in GPT-5 irgendwie integriert, wenn du die, wenn das richtig zuordnet. Du kannst natürlich direkt auswählen und da sind die Leistungen auch nochmal größer geworden. Also, aber das war das High-End-Ding irgendwie vor ein paar Monaten. Mhm. Und jetzt, ich meine, es ist halt immer noch sehr gut. Es ist halt gut, wenn du es direkt auswählen kannst oder anwählen kannst, ansprechen kannst.
Ja. Also, soweit jetzt mit dem Kram sehr erfolgreich. Ich hatte selten so ein Moment, wo ich gedacht habe, so das ändert alles. Ne? Also ein solcher Moment war zum Beispiel, wie ich zum ersten Mal in den 90ern auf Windows selber ein Programm gebaut habe. Also so irgendwie so ein Schalter auf so ein Formular draufgezogen, draufgeklickt, hast du irgendwie zwei Zeilen Code reingeschrieben und dann hat dieses Ding ausgeführt. Du hast selber eine App gebaut.
Ja, voll gut.
Ja? Und das ist jetzt wieder so. Du sagst einfach, hey, ja, auch so für einfaches Zeug, was ich auch kann, aber was mir keine Freude bereitet. Ich habe so ein Skript geschrieben, um so ein bisschen Audio, weißt du, von WAV zu FFmpeg zu LAME, MP3 kodieren. Habe ich 100-mal gemacht. Kann ich mir nicht merken.
Ja, ja.
Könnte ich von Hand machen. Macht mir das Spaß? Nein. Kann das Ding das? Ja.
Ja, ist schon wahr. Also ist schon verrückt. Und das wird ja nur besser. Also die ganzen Sachen, an denen wir jetzt noch scheitern oder die jetzt irgendwie super ekelhaft sind, weil sie lange dauern, weil das Ding noch ein bisschen zu dumm ist, gib ihm noch das 2 Jahre, wenn es nötig überhaupt 2 Jahre braucht, dann haben wir die Probleme halt auch nicht mehr.
Gut. Dann habe ich gesehen, ein Produkt, was ich jetzt eine Weile ignoriert habe, weil ich mal gern vielleicht haben wir da einen Hörer, der mir da helfen kann, weil ich es gerne mal ausprobieren würde, aber weil ich es nicht gerne kaufen möchte, ist nämlich der Rodecaster Video. Der Rodecaster Audio, der war ja schon recht spannend, so für Podcast-Anwendungen. Mhm. So ein kleines Mischpult, den gibt es jetzt inzwischen auch in 3 Varianten und so. Aber da steckst du Mikrofone rein und dann ist so dein Podcast fertig, so zack, fertig. Den haben wir damals in Italien benutzt, bei der ersten Italien-Reise und der hat da einfach zuverlässig aufgenommen, keine Probleme. Ja. Hat sogar ein Alex mit Bluetooth Audio reingeholt. Die Verbindung war zu schlecht, aber es war nicht.
Da konnte der Rodecaster relativ wenig für.
Ja. Und die haben halt jetzt eine Videoversion davon. Die kostet so Straßenpreis 1.000 €. Ist so eine kleine tastaturförmige Box. Da kommt vorn und hinten, also oben drauf sind irgendwie 10 Tasten und ein kleines Display. Und hinten hast du 6-mal HDMI, ein bisschen USB, ein bisschen Audio. Und da kannst du halt Videos switchen. Damit Straßenpreis 1.000 €. Und der ist soweit, glaube ich, ganz lustig. Der geht auch so sehr in so eine, ich weiß nicht genau, was der Target-Markt ist, weil Blackmagic hat natürlich diese gleichen Geräte auch oder sehr ähnliche Geräte, aber einen leicht anderen Fokus. Ja, also die geben sich auch im Preis, geben die sich nicht so viel. Das ist alles diese Atem Minis und wie sie heißen, das ist alles in einem vergleichbaren Niveau mit diesen irgendwie 6 Kanäle rein, raus und so Zeug. Und so alles ganz lustig. Und natürlich auch integriert mit ihren Mikrofonen und mit ihrem Mixer. Du kannst jetzt da auch den Rodecaster Audio mit dranhängen und dann sprechen die miteinander. Dann kannst du Audio-Mix mit einer echten Hardware-Konsole machen und dann hast du das Video auf der anderen Kiste von dem Ding drauf. Und das ist schon nicht so blöde. Also wenn man das haben will, also jetzt das Setup hier zum Beispiel ist albern, weil da kommt niemand, da sitzen so 2 Frauen auf dem Podcast-Tisch irgendwie mit ihren Rode-Ärmchen und also die Mikrofonärme, selber haben sie normale Arme, aber das steht halt das Gerät so auf dem Tisch zwischen den beiden, da kommt niemand hin.
Ja.
Ich drück dir auch nur den Einschaltknopf in dem Video.
Ja. Und also so grundsätzlich nett. Was jetzt neu dazu getan haben bei dem Ding,
als Software-Update,
ist jetzt ein NDI-Support in dem Ding. Das heißt, du steckst da Ethernet dran und dann kriegst du da NDI rein. NDI ist also in dem Fall NDI HX vermutlich, nicht sicher. Auf jeden Fall, NDI ist Video, was über ein lokales Netzwerk gestreamt wird. Da gibt es Kameras, die das von Haus aus können, irgendwelche Pan-Tilt-Zoom-Kameras, die man kaufen kann oder irgendwelche Kameras oder Softwarelösungen, die zum Beispiel einen Bildschirm abgreifen und als NDI wieder rausliefern. Das war alles ganz nett mit Bonjour und die melden sich alle im lokalen Netz an. Du hast immer eine Liste von deinen Dingern. Du kannst so Viewer-Software installieren und NDI kommt von Newtek, die halt die seit dem Amiga-Zeiten den Videotoaster gebaut haben. Die sind auf dem Weg, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen evil zu werden, ist noch nicht ganz raus. Das Licensing von NDI ist mitunter wird jetzt ein bisschen trickreich, aber das ist für die User erstmal kein Problem wahrscheinlich. Und was du jetzt halt machen kannst, ist 4 weitere Quellen per NDI, per Netzwerkkabel, per einem Netzwerkkabel in diesen Rodecaster reinzuschieben. Und diese Quelle kann halt auch die Rode-App sein, die auf einem iPhone läuft, was vorn und hinten die Kameras gleichzeitig rausstreamt. Ja. Das heißt, du setzt dich gegenüber von irgendwem hin und da kommen entweder ein Splitscreen oder die beiden Kameras vorn und hinten aus diesem iPhone rausgefallen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Interviewsituation, wenn man sich da so gegenüber sitzt, aber da kann man sicherlich mit was basteln. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, so mehr Konkurrenz, mehr gut, aber lustig, weil halt auch die 2 Firmen, die das jetzt machen, beide aus Australien. Der Blackmagic und der Rode.
Ja, das stimmt schon. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Ist ein niedliches Gerät, so als wenn man es nur mal das Gerät anguckt. Und es ist schon wieder schön zu sehen, was man halt aus Software, also mit Software machen kann. Was ist halt plötzlich einfach komplett neue Funktionalität. Du kannst plötzlich neue Kameras damit anschließen. Das ist schon einfach sehr nett.
Aber der Fokus ist doch, dass du einen Hardware-Switcher hast, oder? Mhm. Weil letztendlich, ich meine, in Software könnte man sowas natürlich auch abbilden. Aber die Kameras anschließen und umschalten und dann direkt auch aufnehmen. Du kannst wahrscheinlich auch direkt eine SSD anschließen und aufnehmen, ne? Mhm. Das ist sicherlich der. Ich meine, es ist lustig, dass die aus beiden unterschiedlichen Ecken kommen mit einem nicht identischen, aber vergleichbaren Gerät. Also Blackmagic hat ja ihre eigenen Kameras, die sie beisteuern und keine Mikrofone und umgekehrt hat Rode keine Kameras, aber Mikrofone. Ja. Lustig. Also, ja, und das, ich glaube, iPhone kannst du auch anschließen, direkt per USB-C. Reizt mich auch. Ist halt, also für den professionellen Bereich bist du auch nicht besonders teuer. Also.
Nee, also, wenn du halt da richtig anfängst, dann wird's halt auch richtig teuer. Blackmagic hat halt das volle Spektrum von solchen Geräten, von halt irgendwie 300 Euro für das kleine Ding bis hoch ein, zwei Kleinwagen. Und, da kommt halt Rode jetzt, ich nehme an, also ich stelle mir vor, dass das hauptsächlich so für den Twitch-Markt gedacht ist. Weil jetzt auch selbst für so kleines Zeug, irgendwie Sportverein und Kirche, ist es wahrscheinlich zu klein.
Ja, wobei, also da, ich glaube, es ist so der Heimübertragungsmensch, kann alles Mögliche sein, also von Twitch bis OnlyFans. Aber sicherlich auch so.
Ist da ein Unterschied?
Depends. die Menge an Textilien ist marginal unterschiedlich. Meistens. Und ich bin kurz selbst derailed. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass für so, also gerade wenn es um Kirchen geht oder gerade wenn es um hier der SC Unterweikertshofen, der spielt halt gegen die Spielvereinigung, weiß ich nicht wer, stellst du 3 iPhones irgendwie hin und könntest das halt dann streamen. Also fertig. Das ist schon eigentlich ganz nett.
Das haben wir wir haben ja NDI in Italien beim zweiten Mal jetzt benutzt. Letztes Jahr. War das letztes Jahr? Vermutlich. Und da haben wir halt es gibt eine offizielle NDI-App von NDI, kannst du auf dein iPhone schmeißen und der streamt dann das Video dort raus. Und da hatten wir halt irgendwie eine Art von Wi-Fi 5 GHz mit gut und nice. Und es hat halt gereicht, um da diese 3-4 Kameras raus zu streamen in OBS rein. Und dann hast du halt die Softwarelösung und die funktioniert schon, aber hat Nils gemeint, so wenn du Bock hast, dass alle deine Frames wieder ankommen, dann halt nicht.
Ja, ist sicherlich auch oft einfach Wurscht. Eine Anforderung, die gar nicht so wichtig ist. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ich meine, gerade mit so Talking Heads, da kannst du auch mal auf ein paar Frames einfach verzichten, was einfach wurscht ist. Aber ja, schon insgesamt nice.
Die haben die Outtakes an dem Video hinten dran gelassen. Ist ganz lustig, kann man sich mal anschauen.
Sehr gut.
Ja, Nee, ist alles recht interessant, wie halt da auch durch die FPGAs in den Dingen das so preislich zugänglich geworden ist. Das ist das ist nett. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei dem Rodecaster ist, wie da die ob es da eine API gibt und ein SDK, dass du mit dem Ding sprechen kannst und fernsteuern kannst und so weiter. Das ist beim Blackmagic nochmal auf einem vermutlich anderen, höheren Level. Mhm. Aber so für den Einsteigermarkt für sowas ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Und wenn du halt irgendwo funktionierendes Wi-Fi hast, kannst du jetzt deine iPhones dahin hängen und gut ist. Oder auch andere Kameras. Also es gibt auch Android NDI sicherlich.
Ja, gibt's. Genau. Also die ist ähnlich hässlich wie die auf iOS.
Und Files war Open Media Transport, glaube ich. Genau, falls NDI super evil werden sollte, es gibt eine Open-Source-Initiative, Open Media Transport, die sollte das Gleiche irgendwann in Open-Source liefern. Die sind im Moment, glaube ich, noch nicht so weit. Aber es kann ja noch besser werden. Ne? Also es gibt da auch Anstrengungen, dass du da Open-Source-mäßig irgendwelche Sachen verbindest. Und da spielt Blackmagic leider noch nicht mit. Die machen kein NDI und die machen kein Open Media Transport, sondern die machen dieses IP-Zahl hier einsetzen. 20 Boah, irgendwas, was auf noch ein bisschen professioneller und ein bisschen teurer daherkommt. Aber gut. Okay, gut. Dann glaube ich, gehen wir Richtung Pix. Alex, was hast du?
Ich kopiere Links in unsere Shownotes. Ich habe eine ganz kleine App auf macOS, die mir extrem gefällt. Kommt auch in diesen Audiobereich, wo wir eben stehen geblieben waren. Die heißt erstmal RM2000 und ist ein Tape Recorder für macOS.
Gekauft.
und das ist ernsthaft was ich nur anders schwierig realisieren kann. Und zwar muss man sich das so vorstellen. Dein Mac spielt irgendwas an Audio ab. Und du kannst es samplen. Also du nimmst einfach einen kleinen Audioschnipsel, den macOS gerade abspielt, egal was es ist, egal von wo, nimmt es den auf. Und das ist, es reicht so ein bisschen in diesen Sampler-Bereich, wenn du irgendwelche Songs bauen willst, etc. Aber es ist halt fantastisch, wenn du einfach mal irgendwie ein schnelles Zitat von einem abspielenden YouTube-Video haben möchtest oder von irgendeinem Audio-File. Also alles, was dein Mac letztendlich abspielt, wiedergibt, kann das aufnehmen. Und zwar so auf so einem Shortcut, auf so einem Tastaturkürzel. Und dann wandert das in so eine Audio-Library und du kannst es benennen, kannst es in andere Formate noch wandeln. Aber es ist halt so ein Audioschnipsel. Software, die einfach so nicht Audioschnipsel schneidet und sowas, sondern einfach aufnimmt. Egal, was dein Mac gerade so abspielt. Und fand ich super nett. Also muss ich echt sagen. Und hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ist so ein, ich glaube, ist so ein 10 Euro Kauf im App Store. Läuft auf macOS und kann man einfach Sachen kurz aufnehmen. Ist ja auch sehr speziell, aber ist halt irgendwie Tape Recorder-mäßig. Ich meine, du kannst es halt alles durch wahrscheinlich Audio Hijack, kannst du es schleifen lassen, musst halt aufsetzen, etc. Und die App geht halt sehr simpel dran und sagt halt, ich bin ein Sampler und das Menü ist auch super überschaubar. Ich kann das mal starten eigentlich. Du kannst halt einen Hotkey festlegen und du kannst ein Verzeichnis festlegen, wo das hin soll welche Qualität du möchtest. Und wie gesagt, den Hotkey festlegen kannst du noch ändern und das war's dann auch schon. Aber dann kannst du so einen kleinen Schnipsel aufnehmen und also Audio, Sampler, Tape Recorder, RM2000 heißt die Software. Das ist ganz nett.
Gut. Linke ich in den Shownotes von der 966. Ich bleibe kurz beim Audio und beim Sampling und bei der Beatmaschine und sowas. Es gibt ja durchaus so Musiksoftware, wo man mit der Maus irgendwelche Logic, irgendwelche Sachen hin und her, GarageBand und so weiter. Wenn man jetzt aber zum Beispiel möchte, dass das wie Source Code, aus Source Code Musik generiert wird, möglicherweise, dann kann man, da gibt es diverse Möglichkeiten und das gibt es mitunter auch im Browser und dieses Projekt hier zum Beispiel heißt Strudel.cc.
Okay, der Name hat mich überzeugt.
Und es sind jetzt hier ein paar Beispiele. Läuft im Browser mit per JavaScript und Web-Audio, kann aber dieses Musik auch per OSC rausgeben an was anderes deiner Wahl. Mhm. Dann schreibst du jetzt einen Code oder lässt dir Code schreiben und kannst auch live an diesem Code editieren. Und dann generiert dieses Ding Musik. Und highlightet in dem Source Code, wo gerade die Noten herkommen.
Okay, das ist der Knaller.
Und das iteriert so über verschiedene Synthesizer und Stacks. Und das muss man mal verstehen, was der da macht. Ich habe es noch nicht verstanden. Aber das bietet halt die Möglichkeit am Schluss, möglicherweise. Jetzt hör halt auf. Jetzt, das bietet die Möglichkeit, halt auch so endlos Musik generieren zu lassen. Jetzt steckst du das in dein LLM und das LLM spuckt dann kontinuierlich neuen Musikcode rein. Und dann macht er einfach nonstop niemals wiederholende Musik, zum Beispiel.
Ja, okay.
Ja? Ich lasse was anderes laufen.
Okay, das ist schon ein bisschen wild. Fantastisch.
So, was hatten wir noch? Ich hatte nur vorher so eines, das hat sich sehr nach hier Mario angehört oder Nintendo angehört. Mal hier.
Als Zelda, ja.
Du ist hier. Zelda, ja. Zum Beispiel. Noch irgendwas? Was wollen wir denn? Vielleicht sowas. Und so weiter und so fort. Also wenn man da mal spielen möchte, finde ich vielleicht auch ganz lustig. Ich verstehe zu wenig von Musik und Kram, aber ich habe vorher schon versucht, so ein bisschen ChatGPT, mach mal Musik. Ja, und dann kannst du dem auch sagen, variier mal was, nimm dir mal diesen Synthesizer, der kann irgendwie diesen Roland und irgendwas da reinstellen. Ist lustig. Mhm. Vielleicht, wenn man sich da was zusammensteckt, also ich das, weiß nicht, wenn du einen Kaffee aufmachst und da immer diese Beats oder da hast du einen Schalter an der Wand, kann der User Besucher draufhauen und sagen, jetzt mach mal hier irgendwas.
Ne? Das ist natürlich sehr gut eigentlich.
Ja, so ein Wurlitzer, so eine Jukebox, die nonstop irgendwie Elektronik-Sounds erzeugt.
Da muss natürlich die richtige Location für haben, aber ja. Mhm.
Ja. Gut.
Gute Idee.
Also Strudel CC und das ist die gleiche Idee, dass du Code schreibst und der Code generiert dann die Musik. Das gibt es noch in 10 anderen Softwarepaketen. Das kann man bei dem im Blog nachlesen. Witzig. Gut. Basti.
So. Wenn man mit Leib und Seele Boomer werden will, dann muss man ja sich Trends nehmen, die die Jugend hat, und dann 5 Jahre warten und dann da drauf aufspringen, wenn es eigentlich zu spät ist. Und deswegen möchte ich euch heute einen Brustbeutel näher bringen. Ja. Ja, wir kennen das alle. Die Jugend hat es schon eine ganze Weile. Das, was wir alten Menschen noch aus unserer Jugend kennen, so als Bauchtasche, das trägt man ja heute auch vor der Brust, weil Hosentaschen kein Ding mehr sind oder weiß ich nicht so genau. Und genau die alle Argumentationen hätten von mir sein können, mit vollem Ernst, vor nicht allzu langer Zeit, bis ich mir vor kurzem einen Brustbeutel zugelegt habe. Und eine Sling, eine Crossbody-Bag, wie man es auch immer nennen möchte.
Also Cross, nicht irgendwie Umhänge, Portemonnaie, so wie aus den 90ern.
Man könnte sich das auch, genau, so Umhänge, Portemonnaie, so weit kommt es noch, sagt er jetzt in 4 Wochen, so pass mal auf, ich habe hier so eine Portemonnaie.
Laufen jetzt die Leute in der S-Bahn vor dir davon, weil du aussiehst wie ein Kontrolleur?
Noch nicht. dazu hatte ich noch nicht oft genug Muskelshirt in der S-Bahn an, dass es so weit kommt. Aber wenn es wieder nochmal warm wird, werde ich das auch probieren. Und ich trage jetzt seit ein paar Monaten die Peak Design Outdoor Sling in der 2-Liter-Variante. Mit Schuld daran ist sicherlich Ingo, der damit angefangen hat von Enjoy Your Camera. Und das Problem ist, das Ding ist sehr, sehr gut. Warum? Also ein Grund dafür, dass ich dieses Ding öfter dabei habe, da reden wir demnächst drüber. So viel Cliffhanger muss heute sein. Aber um solche Sachen immer bei sich zu haben, wie ich mach den mal auf, wie eine Powerbank. Das ist schon ziemlich gut. Also ja, könnte man jetzt einen Rucksack mitnehmen. Allerdings ist ein Rucksack von der Powerbank ist ein bisschen albern. Dann ist hier zum Beispiel, nachdem ich, das ist jetzt Leo nicht da, der das beurteilen kann, wie das so ist, was ist, wenn man draußen eine Drinnenhose anhat? Ja. Ich hab jetzt so eine Jogginghose an, die hat zum Beispiel keine hintere Hosentasche. Mhm. Das ist ein Skandal. Das heißt, ich habe hier also meinen Geldbeutel drin in dieser Tasche. Ich habe hier außerdem meine Earpods drin. Vorsicht, Earpods. Mit Kabel. Wir sprachen darüber vor etlichen Folgen. Dann ist da zum Beispiel so ein Bändchen mit einem Haken, mit Gummizug drin. Da kann man Schlüssel dran machen, was sehr, sehr praktisch ist. Und ich habe noch das ist ein Rucksack. So ein kleiner Mini-Rucksack, der man jetzt klein zusammenfalten kann. Und normalerweise habe ich hier noch eine andere Sache drin, da können wir, wie gesagt, demnächst mal drüber reden. Und dadurch, dass das Teil halt nur 2 Liter fasst, ist es relativ klein. Man kriegt noch irgendwie einen anderen kleinen Kram rein, um zum Beispiel ein Getränk reinzubekommen, ist sie zu klein. Das macht dann keinen Sinn mehr. Mhm. Aber so.
Kriegst du ein Telefon rein?
Ein Telefon würdest du auch reinbekommen oder mehrere auch, je nach Größe zum Beispiel. Ja, so 12 bis 13 von diesen iPhone 4, ist kein Problem. Also das geht auf jeden Fall auch. Und was auch reingeht, ich habe eine 5-jährige Tochter, eine Breze geht ganz hervorragend rein.
Snacks, ja.
Also immer eine Breze oder irgendwas anderes zum Schnabulieren, sich da reinzustellen.
Passt da so ein ganzer Laib Brot rein, wenn du spazieren trägst.
Also die Laib Brot, die ich spazieren gehe, die könnte ich ausholen und diese Tasche in den Laib Brot reintun. Und dann bräuchte ich einfach noch so ein Band an dem Laib Brot. Und sie haben noch was. Wenn man einen Peak Design Rucksack hat, kann man sich diese Tasche vor der Brust zwischen die zwei Strappen hängen. Das würde auch sehr gut funktionieren, weil das Zeug natürlich zusammenpasst. Ich habe keinen Peak Design Rucksack, aber normalerweise ist das für mich so ein Entweder-Oder-Ding. Also ich könnte natürlich hier auch noch, weiß ich nicht, Speicherkarten und Sachen, die man nicht braucht, reintun. Eine Hipster-Kamera könnte ich da reintun. Mhm. Also diverse Dinge gehen da rein. Und ich mag die sehr gern, weil die hat halt in so ein paar Fächer, das sind so elastische Fächer, wo ich verschiedene Sachen reintun kann, einfach, dass nicht alles durcheinander fällt, weil das ist was etliche von den günstigeren nicht haben. Sind mehr oder weniger ein großes Fach, das du aufmachst. Manchmal ist da noch hinten eins ein Meshfach drin und hier sind dann alleine zwei kleine Meshfächer, ein großes Meshfach hinten. Und ein Ding, wo ich, glaube ich, einen Stift reinstecken könnte. Und ganz hinten dran ist nochmal ein extra Fach, das mit einem Magneten zugehalten wird, also da ist kein Reißverschluss davor, sondern da könntest du halt einfach super easy reinfassen. Da würde ich jetzt vielleicht keinen Geldbeutel oder ein Smartphone reinstecken. Wobei ein Smartphone vielleicht schon, weil es ist das, was halt direkt an der Brust ist. Ich mag das sehr gern. Der ist nicht der billigste von allen Crossbody-Bags.
Also der kostet hier, du hast den kleinen 2 Liter, kostet 70, der 4 ja. Liter kostet 80 und der 7 Liter kostet 100.
Die wären halt, also den 4 und 7 Liter würde ich tatsächlich wahrscheinlich auf der Hüfte tragen.
Oder auf dem Rücken halt, ne?
Oder auf dem Rücken, weil die schon sehr, sehr, sehr groß sind. Also auf dem Rücken muss man halt wissen, ob man, wenn man da Smartphone und Geldbeutel drin hat, ob man das möchte, je nachdem, wo man gerade ist. Weil du hast es natürlich dann nicht mehr im Blick. Aber sonst mag ich dieses Ding sehr, sehr gern. Und was kostenlos dabei mitkommt bei diesem Ding, und das ist vielleicht was, das muss man wissen, also, und das kriegt man, glaube ich, erst dazu, wenn man 40 plus ist, ist abschätzige Blicke der Lebensgefährtin.
Gut. Ich meine, wenn du für das Kind Essen dabei hast, dann löst sich das dann wieder in Luft aus. Also,
weißt du, ja, nee.
Wertschätzung.
Also, nee. Also nee, okay. Kann ich auch so, also ich weiß nicht, vielleicht ist das bei deiner Frau anders. Meine Frau rollt jedes Mal mit den Augen, wenn ich diese Tasche auspacke. Und dann kommt meistens immer noch so ein fieser Spruch hinterher. Okay, und okay. Im Grunde hat sie ja recht, aber es ist halt praktisch.
Und wir haben halt zu viele Sachen dabei, nicht wahr? Also es ist halt sehr selten, dass man einfach nur mit Telefon und Schlüssel aus dem Haus gehen kann. Oder das summiert sich.
Es ist ein bisschen schade, weil vielleicht wäre es deutlich beeindruckender, wenn wir über das andere Thema reden könnten, was da normalerweise drin ist, was heute noch nicht geht, weil noch eine Sache fehlt. Mhm. Und dann machen wir diesen Loop vielleicht einfach nochmal mit dieser Tasche und warum das ein Unterschied ist.
Der Chat fragt, ob das für Leo geeignet ist und ob dann Bottich Erdnussbutter reinpasst.
Ich denke, also Der Vorteil sind ja 2 Liter. Also es wird ja nicht in Größe gegeben, sondern in Liter gegeben. Und theoretisch, wenn man nichts anderes reintut, könnte man sicherlich einfach so ein Jar Erdnussbutter vielleicht am sicherheitshalber in so einen Ziploc-Beutel umfüllen. Und dann müsste er sich da ja perfekt reinfüllen.
Du könntest auch direkt so einen Strohhalm da reinstecken und dann diese Erdnussbutter da raus.
Also man könnte so einen Dichtigkeitstest mal machen. Also der Reißverschluss oben ist relativ schön, weil das so wie bei Peak Design immer ist, das ist so ein Reißverschluss, der außen so ein, wie so gummiert ist. Das heißt, da regnet jetzt auch nicht einfach rein. Der ist innen sehr schön vernäht und der Stoff sieht von innen aus so aus, als könnte der halbwegs wasserdicht sein. Also Wasser würde wahrscheinlich da rauslaufen, aber Erdnussbutter vielleicht halt nicht. Und ich würde das jetzt ungern ausprobieren, aber...
Du hast die Burgunderfarbe.
Ich habe, genau, ich habe das, oder? Was... Ja, so, ich weiß nicht, ob das die richtige Farbe ist, aber wenn da Burgunder auf der Seite steht, die habe ich.
Achso, nee,
die Farbe heißt Eclipse. Aber
Eclipse kann auch sein. Das heißt aber ja, es ist Burgunderfarben, das ist korrekt. Und weil mir die am besten gefiel. Das Ganze gibt es auch noch von der Everyday-Serie, aber da sind es dann 3 Liter, das nächstgrößere. Und der ist, glaube ich, ein bisschen fester als dieses Ding, weil der ist, wenn der leer ist, ist der sehr, sehr flexibel und wiegt so gut wie gar nichts. Also ich mag den. Und der hat noch einen Haltegriff, für, wenn man der Meinung ist, man möchte das kleinste Täschchen der Welt tragen an einer Hand. Dann kann man auch das noch hernehmen.
Ja. Ich glaube, grundsätzlich bei den Peak Design Sachen ist wenig Quatsch dabei. Bisschen teuer, aber dafür auch echt nett. Und ja. Das ganze Zeug, was ich jetzt habe, ist eigentlich durchgehend. Ich bin nicht so viel mit jetzt Laptop-Tasche und so, aber die habe ich schon lang und die ist auch noch wie neu. Also
ja, ist gut. Und sie haben halt alberne Garantien. Also so, ich hatte ja damals den Everyday Messenger und da hat es mir dann den Reißverschluss verzwirbelt und der ging halt nicht mehr. Ich habe einfach eine neue bekommen. So, ja, nee, okay, nee, krieg hier, bitte. Und das ist natürlich ein bisschen eingepreist, dafür den Fall, dass mal irgendwas in die Hose geht. Aber das sind einfach gute Produkte.
Gut. Ich link das zum Enjoy Your Camera, Enjoy Your Bike, wie auch immer, ist der Shop dazu, der hier das Zeug vertreibt. Und könnt ihr euch das mal anschauen. Ihr müsst halt dieses modische Statement in der S-Bahn machen möchten.
Ja, das muss man einfach machen. Wie gesagt, das hilft einfach sehr viel, wenn man mit dem Thema Selbstachtung abgeschlossen hat.
Gut, dann schauen wir mal, was die Woche bringt. Mhm. Ich nehme an, wenn wir irgendwie einen Termin finden, sind wir am Wochenende nochmal da, ansonsten spätestens an diesem Mittwoch nach dem Event und schauen uns mal den Spaß an. Und dann schauen wir mal. Dankeschön, guten Abend.
Ja. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.